Hi Leute, Daniel hier. Ja, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, hatten wir beim letzten Mal unsere große Jubiläumsfolge, unsere 200. Jubiläumsfolge und haben da ja auch ganz, ganz viele tolle Einsendungen von euch bekommen. Und ihr kennt uns nicht anders, aber ein paar davon haben wir leider vergessen, abzuspielen und mit reinzunehmen. Und deswegen möchten wir die euch natürlich nicht vorenthalten. Und heute gibt es den ersten ganz besonderen Nachzügler, direkt nach unserem Intro. Lasst euch überraschen und danach geht's dann weiter mit der normalen Folge. Also viel Spaß.
Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Herzlich willkommen zu Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Scheiter, ich bin kein Historiker, der trotzdem Woche für Woche eine oder auch mehrere Geschichten erzählt. Der interessante Aspekt dabei ist, dass ihr nie wisst, was ich euch erzählen werde. Und wir sind angekommen bei Folge 200 unseres Favorite Brettspiel Podcasts. Und anlässlich dieses Jubiläums möchte ich euch die Geschichte des Möbelbrünn-Intros erzählen. Wir alle haben es im Idealfall schon 200 Mal oder öfter gehört. Warum liegt hier Stroh rum? Ist inzwischen eine deutsche Redewendung wie ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien oder Würde, Würde, Fahrradkette. Es begab sich also zu der Zeit, dass ein damals 32-jähriger Pornoregisseur namens Nils Molitor sich aufmachte in der brandenburgischen Provinz als einen Teil des Machwerks 18,5-18. Genau so heißt der Titel, eine, Zitat, eigentlich voll schöne Szene zu drehen. Bei Nils handelt es sich um einen Sprössling alten deutschen Pornoadels. Bereits sein Vater drehte in den 70ern unter anderem die ersten 3D-Pornos mit der Technik aus Der Weiße Hai. Nils hatte sich damals für den geplanten Streifen insbesondere auf den männlichen Darsteller gefreut, den einer seiner Freunde in der Berliner Swinger-Szene entdeckt hätte. Zitat, der Typ sollte einen riesen Schwanz haben, den wollte ich unbedingt vor der Kamera. Und dann kommt er hier an und hat eine Maske auf. Der Laiendarsteller machte sich Sorgen um seine Privatsphäre. Er hätte einen wichtigen Job in Berlin, in einer Bank und würde nicht erkannt werden wollen. Er habe das auch mit der Produktion so abgesprochen. Molitor musste also improvisieren, denn eigentlich war die Szene anders geplant. Wenn schon Trash, dann richtig, war seine Devise. Du kommst jetzt rein und sagst, den Satz, den wir heute und schon mindestens 199 Mal vorher gehört haben. Die folgenden beiden Sätze waren dann dem Improvisationstalent der DarstellerInnen überlassen. Nils Molitor macht übrigens bis heute was mit Stroh. Nach den Dreharbeiten kaufte er das Haus und züchtet dort bis heute Pferde für Westernreitturniere. Alles Gute zur 200. Folge.
Hi Leute, einen wunderschönen guten Abend, es ist mal wieder soweit. Meeple Porn Donnerstag, Folge 201 und wir leben noch. Wir haben die Jubiläumsfeier von der letzten Woche gut überstanden und sind jetzt quasi bereit für Staffel 2 sozusagen.
Wir fangen nicht mit Staffeln an, vergiss es, Alter.
Es ist quasi so ein internes Ding. Also nach außen ist es fortlaufend, aber intern haben wir quasi die Staffeln so in 200 Folgen gegliedert. Und das ist jetzt quasi der Anfang der zweiten Staffel. Also erstmal Probe. Wir fangen ja immer mit Folge 0 an. Das ist so ein Zwischending jetzt gerade. Weißt du, wieder so wie mit Folge 0, das ist ein Zwischending.
Okay, neue Staffel, neue Vorsätze.
Würdet ihr sagen, dass die erste Staffel erfolgreich war?
Geisteskrank, Bruder. Rakete.
Das kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive oder aus welcher Warte und aus welchen Augen man das quasi betrachtet.
Für uns ja, für Brettspiel Deutschland nein.
Hey, würdest du sagen, dass wir an Brettspiel Deutschland irgendwas gedreht haben, verändert haben, irgendeinen Impact hatten, wo du sagen würdest, boah, wären wir nicht da gewesen, wäre das nicht so oder so?
Ja, ich glaube, mehr Leute haben sich mit ihrer Angststörung auseinandergesetzt, seitdem es uns gibt. Ich glaube schon, dass wir viele
Leute. Zumindest die Leute, die uns irgendwie regelmäßig hören, so, die haben auf jeden Fall zumindest so ein bisschen so, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen wie Jesus oder wie Moses oder so, aber wir haben sie schon so ein kleines bisschen ins Licht geführt, dass sie jetzt nicht mehr nur durchs Meer der Gurken wandeln, so, weißt du, was ich meine, sondern auch schon so ein bisschen bedachter und mal ein bisschen gucken und schon mal ein bisschen so auf die Expertise, unsere Expertise ist ja eigentlich auch, muss man ja auch eigentlich schon mal sagen, ist ja auch irgendwie immer. Man weiß ja gar nicht, wie unsere Expertise zu irgendeinem Spiel lauten wird. Es ist ja eigentlich immer eine Überraschungskiste.
Nicht wahr? Nur bei dir eigentlich.
Digga, das sagt aber auch der Richtige. Ne? Der Tapestry-Effekt, den hast du doch quasi sozusagen ins Leben gerufen.
Der heißt nicht Tapestry-Effekt, der heißt jetzt Rainbow Six-Effekt.
Auf gar keinen Fall, Bruder. Aber hey, da können wir jetzt, damit wir aber als gute Überleitung, Selçuk, muss ich jetzt annehmen, die Flanke.
Boah, Digga, Alter, das war 100%, die warst du im Abseits gestanden, das war keine gute Flanke.
Auf jeden Fall für alle Hörer, so, die uns halt nicht auf Social Media und so folgen oder vielleicht kein Instagram oder whatever haben. Ja, Selçuk hat es angesprochen, die Reise hat ein Ende. Es stand heute eine riesige Umzugskiste in meinem Hausflur, wo dick drauf stand, Rainbow Six. Und dann habe ich das Ding hier hochgetragen mit dicken Rückenschmerzen und was soll ich sagen? 1000 Kartons, 1000 Tüten, dicke Matte, Laserpointer, Würfeltray, einfach alles am Start. Bin das Ding jetzt gerade am Einsortieren und hatte vorher, weil ich auf der Couch nochmal war, hatte ich kurz eine Panikattacke, weil Fredel mir schreibt und schickt so einen Screenshot, wie so in irgendeinem Forum, ich weiß nicht, ob bei Kickstarter oder bei BoardGameGeek super viele Leute geschrieben haben, ey, die ganzen Playerboards in meinem englischen Grundspiel sind französisch. Und einer schreibt da drunter, jo, bei mir auch. Der andere, ja, bei mir auch. Boah, Digga, ich schon direkt
gepennt. Du musst dir vorstellen, deswegen Panikattacke, Leute.
Das muss direkt, man sich vorstellen.
Privilegiert muss man sein, dass man deswegen Panikattacken bekommt.
Stopp, pass auf. Umgerechnet mit allem Zip und Zap. Mit Steuern, mit Versand und mit der Nachzahlung und reden wir von 600 Euro. So.
Ja, ich sag, wie privilegiert muss man sein, um dieses Spiel für 600 Euro zu ziehen.
Ich bin mir sicher, dass so aufgrund ihrer Vergangenheit, sagen wir, aufgrund des letzten Jahres und aufgrund der aktuellen Auslieferung, befürchte ich, dass Mystic Games, Alter, nicht wirklich ihre scheiß E-Mails liest. Das heißt, wenn ich denen jetzt schreibe, ja, Entschuldigung, meine Playerboards sind hier auf Französisch, ich hätte gerne Austausch.
Niemals kriegst du da Austausch.
Wer jetzt sein Ding bekommen hat, der kann einfach froh sein und kann sich da jetzt mit Edding dann die richtige Sprache draufschreiben. Aber so wie ich jetzt gerade hier alles durchgeschaut habe, scheint da alles drin zu sein.
Seit Stunden, ne? Übrigens, ne? Bist du alles am Durchschauen, müsste ich vorstellen. Ich war heute
Nachmittag
im Discord ab und Chris kommt rein so und hat mich irgendwie die ganze Zeit so begleitet und die Kiste ist jetzt vorm Stream hinten immer noch offen. Er sitzt immer noch da, weil wir uns für Sonntag verabredet haben, um das Ding zu trümmern. Also ich werde official am Sonntag dann in die Rainbow Six Siege Boardgame-Welt einweihen.
Hoffen wir es mal. Guck mal, Kelder schreibt
an dieser Stelle.
Ich krieg Panik.
An dieser Stelle muss ich gerade gestehen, ich habe eine Rezension entdeckt, die gerade frisch reingekommen ist.
Digga, da müssen wir ja eigentlich erstmal.
Wobei, sie ist am 16. April reingekommen.
Ja, aber ich mache trotzdem meine Rezi-Jingle.
Ja.
Puder Zucker in mein Arsch.
Puder Zucker oder Faust. Mm. Die Rezis der Woche.
So, die ist nämlich bei Amazon reingekommen. Leute, wenn ihr uns bei Amazon bewerten wollt, ihr könnt auch bei Amazon unter MPLPRN uns finden und uns da bewerten, genauso wie ihr eure Rückenhaarrasierer bewertet. 5 Sterne von einem Amazon-Kunden, der keinen Namen hinterlassen hat.
Oh.
Aber Die Bewertung heißt ein Brettspiel-Podcast, Fragezeichen, weit mehr als das. Beste Unterhaltung, ehrliche Jungs und Themen, die man woanders nicht mitbekommt. 200 Folgen haben die Jungs jetzt schon aufgenommen und jede Woche höre ich wieder gerne rein. Der Brettspiel-Podcast beschäftigt sich manchmal auch tatsächlich mit Brettspielen. Die Jungs erzählen dann jeder auf seine ganz besondere Art und Weise, was gezockt wurde, wie es gefallen hat und gehen dabei auch mal auf Perlensuche, um auch die Spiele zu präsentieren, die man bei der Konkurrenz vor lauter, ich nenne es jetzt mal Melm, nicht findet. Aber sie reden auch über das große Drumherum in der Brettspielszene. Von Selbstdarstellerinnen, von 0815-Blasen, der Highlight auf der Spielmesse, mindestens 36.472 gemeinsame Instagram-Fotos sind, von guter Verlagsarbeit, von schlechter Verlagsarbeit, von FOMO, von unnötigen Kickstarter-All-Ins und so vielem mehr, was jeder im Hobby schon selber häufig erlebt hat. Oftmals fühlt man sich dabei einfach nur ertappt und reflektiert und wird dadurch auch davon geheilt, jedem Hype blind hinterherzurennen. Aber es ist noch so viel mehr. Die Jungs erzählen ihre persönlichen Geschichten unzensiert und ohne Scham. Und an dieser Stelle einen besonderen Dank an Chris. Du hast in einer Folge offen und für alle Ewigkeiten im Internet über das Verhältnis zu deinem Vater gesprochen, für den du nie gut genug warst, der immer tyrannisch durch die Familie ging, nach außen aber immer einen falschen Stolz für den Sohn vor sich hergetragen hat. Ich habe mich total wiedererkannt und ich habe unter anderem wegen solcher Momente im Podcast selber gelernt, viel offener mit solchen Themen umzugehen und mich nicht unverständlicherweise dafür zu schämen. Deswegen ist dieser Podcast so viel mehr. Er ist authentisch, die vier Jungs sind allesamt so unterschiedlich, aber auch gleichzeitig so ähnlich, dass es einfach perfekt zusammenpasst. Und an die ganzen Hater da draußen, redet lieber mal statt über die Jungs, redet lieber mal mit statt über die Jungs. Wer einmal mit ihnen gesprochen hat, muss sich einfach eingestehen, dass es wenige so authentische und ehrliche Personen gibt, die vorurteilsfrei ihrem Gegenüber begegnen. Pisst man sie nicht an, hat man einfach einen super freundlichen und netten Umgang. Wenn man Glück hat, auch mit Chris. Macht weiter so.
Ey, ich muss erstmal sagen, kaum ist Marihuana legal, kifft Selçuk so viel, dass er einfach zu stoned ist, um zu lesen, Alter. Junge,
Du hast gelesen, wie
ich in der zweiten Klasse, Junge.
Ich habe doch jedes Mal gesagt, dass ich nicht gut lesen kann.
Und du machst dich über meine Sprachbehinderung lustig, Alter.
Aber wir üben das ja. Erstmal vielen Dank für deine Einsendung, Digga. Alter, wir üben das auf jeden Fall weiter. Deswegen schickt weiter gerne Rezensionen und Bewertungen überall hin. Und wir müssen Selçuk beim Vorlesen. Er braucht da einfach nur ein kleines bisschen eure Unterstützung.
Ich lese einfach zu wenig. Das ist mein Problem, Alter.
Ja, du guckst einfach zu viel Fernsehen, Selçuk, von klein auf schon, als Kind schon quasi. Ja, ohne Unterhaltung. Im Dönerladen hattet ihr oben doch schon auch so einen Fernseher in der Ecke hängen, der von vor morgens bis abend liefst. Und wenn du aus der Schule kamst und dann
ich habe ernsthaft überlegt, ob ich die Rezension kopiere und dir per WhatsApp schicke, dass du sie vorliest. Aber da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Alter, zieh's jetzt einfach durch, weil Daniel nicht da ist.
Scheiß drauf, zieh's durch, ich blamier mich lieber.
Aber das, oha, es war jetzt echt so schlimm, ja, krass, Alter. Ja, krass, okay, alles klar.
Kein Problem. Aber ne, das Ding ist, Selçuk, es wäre überhaupt kein Problem. Es wirkt auch für die Außenstehende, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten, ein bisschen asozial, was ich hier gerade tue. Aber du bist halt der Pisser, der quasi jede Folge mindestens einen Joke über mein fucking Lispeln bringt oder über irgendwelche anderen dummen
Sprachfehler. Ich habe mich doch gar nicht beschwert, das ist doch alles cool.
Ja, doch, du bist gerade ein bisschen.
Aber wir sind schon, muss schon
sagen, ich bin gerade extrem verletzt, ja, aber ich lasse es mich anmerken.
Du, ich würde sagen, es hatte noch ein bisschen was von Stolz irgendwie gerade eher noch gehabt. Es war eher so ein stolzer Moment, dass du das nicht geschickt hast, dass du es selber durchgezogen hast. Und
ist so, Alter. Ich habe mich wieder überwunden, Alter. Das ist genauso, wie wenn einer eine Spinnenphobie hat, eine Arachnophobie?
Arachnophobie.
Ja, ich finde, es ist eher so, als hätte man sich, als hätte Vater...
Also wenn man vor Arabern zum Beispiel Angst hat, also so eine Arachnophobie meinst du jetzt so in die Richtung?
Das hast du jetzt gesagt.
Also wenn man am Bahnhof steht und, ja, okay, egal.
Wir sind schon sehr community-nah und außer Daniel lese ich gerade hier im Chat, man kann mit allen von euch sprechen, außer mit Daniel, der will nicht beim Voidfall-Aufbau gestört werden. Wenn er mal wieder dabei ist, 4 Stunden Voidfall aufzubauen.
Kurz Bezug nochmal auf die Rezension. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne dieses Jahr auch wieder auf das Spiel besuchen, denn wir haben unseren Stand jetzt bestätigt bekommen und es wird wieder geil. Wir haben wieder sozusagen eine zentrale Anlaufstelle auf das Spiel und einfach nur nice, dass wir dort immer zu finden sind, außer Chris, der ist auf dem Klo.
Nee, ich bin einkaufen zwischendurch mit ein paar Games.
Ein paar Games einkaufen, Digga.
Alter. Ich sage immer, ich gehe aufs Klo und dann komme ich mit einem dicken Box.
Wenn du wieder so viel einkaufen bist wie letztes Jahr und du bist die ganze Zeit wieder nur weg und wir müssen die ganze Arbeit wieder alleine machen. Ich ficke dich, Chris. Official,
ey, du Alter. Bastard,
Folge 201, Alter. Das kann ich mir sehr gut merken.
Ich habe in
Folge 201, kann man mich rezitieren auf jeden Fall irgendwann. Pass auf, wie war's?
Ich sag,
hast du ihn ficken müssen auf der Messe oder nicht?
Ich sag, wie es ist. Auf alle Tage zusammengezählt bin ich 4 Stunden insgesamt shoppen gewesen. Das war's.
Never ever. Never ever.
100%.
Never ever.
Wenn jeden Tag eine Stunde,
also, Max. Ich sag dir ehrlich, wenn du nicht jeden Tag mindestens 2 Stunden weg warst, dann muss Markus jetzt das Team.
Dann muss Markus jetzt oder so weg. Allein an dem einen Tag.
Dann muss Markus jetzt sofort instant das Gaming-Team bei uns verlassen und macht keinen Schritt mehr weiter für unser Spiel.
Ja, du musst dich einmal, du kriegst so eine Stempeluhr.
Wenn ich so ein krasses,
pass auf, wir führen einfach Stempeluhr ein.
Warte
mal,
kurz,
können wir nach dem Messer gucken.
Also, das war jetzt genauso, wie wenn irgendein anderer auf seine Mutter schwören würde. So krass bin ich ein Risiko eingegangen, dass Markus jetzt theoretisch aufhört und somit unsere komplette, Gaming-Geschichte hiermit vorbei ist.
Wir sind gefickt, halt.
Das habe ich jetzt gerade aufs Spiel gebracht, Chris. Ja. Und das bedeutet schon was.
Der Markus, ihr müsst euch vorstellen, der Daniel ist heute nicht da, dem ist ein bisschen übel geworden, weil den haben wir jetzt quasi als Vorkoster von Markus eingestellt. Und falls der Basti dann wieder ankommt und uns ein bisschen was irgendwie einmischen will, irgendwie so, und uns den Markus vergiften will, da hat Daniel gesagt, ganz ehrenhaft, Alter, ich esse als erstes diesen Hirsebrei, bevor du ihn dir hier in deinen Mund hineinschaufelst. Deswegen ist ihm so ein kleines bisschen schummerig heute gewesen, deswegen ist er heute halt eben nicht da. Digga, das ist halt eben so. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mit Markus unterwegs sind, wir fahren den wie in so einem Papst, sitzt der quasi in so einem gepanzerten Mobil drin, damit er gegen Spreng- und Splitterschutz halt eben und überhaupt gegen Schüsse und alles geschützt ist, so. Wenn da irgendwas ist, so, wir haben alle einen Blutpakt geschworen, wir schmeißen uns einfach dazwischen, einfach ins Messer, scheiß drauf. Wenn einer von uns drauf geht, ist ganz egal, aber unsere ganzen Games, Leute, mashallah, die kriegt ihr alle. So wird's sein. So, okay. Wenn Gott
will. Also, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen gedreht und jetzt müssen wir zurück hier auf das Schlachtfeld von Rainbow Siege.
Ja, so wie es jetzt aussieht, ist bei mir auf jeden Fall alles glatt gegangen und ich bin es halt gerade komplett am Einsortieren, so die ganzen extra Operator-Boxen in die große Box. Und das Ding ist, man muss ja die ganzen Ringe bekleben und alles und die ganzen Kameras und so. Da ist ein bisschen Arbeit drin. Aber ich, ich bin immer noch komplett flashed, dass das Ding wirklich angekommen ist.
Also okay, ganz kurz für die Zuschauer, damit die auch mal wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Ich bin gerade relativ spät reingekommen, habe nochmal versucht, die Kamera richtig einzustellen. Währenddessen Stefan irgendwas am Glotzen gewesen und Chris hat die Kamera nicht an und ich höre Chris nur. Und ich versuche es jetzt mal nachzumachen. Mann, ist so eine Scheiße. Oh Mann, fuck. Ey, ist so eine Scheiße, Alter. Echt, das packe ich nicht, ey. Nee. Chris, was ist los? Was machst du da? Genau das war das, was du die ganze Zeit gehört hast. Nichts anderes. Und irgendwann habe ich gesagt, Chris, du solltest gleich mal die Kamera anmachen, weil Stefan will jetzt die Einstellung machen, damit wir gleich online gehen können. Dann hat er einfach die Kamera angemacht, ist wieder zurück an seinen Tisch und hat weiter geschnauft.
Ja. Und wie weit bist du jetzt so vom prozentual gesehenen Satz her? Mit dem 60% oder was?
Ja.
Geistesgestört. Wie viele Minis sind jetzt eigentlich drin, so vom Malprojektaufwand her, damit ich mir mal so einen kleinen Überblick da verschaffen kann?
Boah, ich zähl mal ganz kurz, geht schnell, warte.
Aber das ist eine klare Sache, das muss auf jeden Fall auch bemalt werden, Chris. Und ist Reichsbusters eigentlich noch da?
Oh, hier meldet sich gerade einer im Chat, Chris, der würde gern Reichsbusters abkaufen.
Müssten knapp 60 sein.
Ist Reichsbusters noch da?
Ja, bleibt auch.
Hä, aber warum? Das hast du doch nie mehr gespielt. Das könnte langsam mal raus, dann hast du ein bisschen mehr Platz. Dann könntest du deine
Rainbow Six Box. Ich habe kein Platzproblem.
Wie viel Kallax nimmt Rainbow Six Siege ein?
Das passt gar nicht in Kallax rein, glaube ich, oder? Von der Höhe her?
Was denn, Rainbow Six?
Ja. Das sieht nicht so aus, als würde das da reinpassen. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Genau ein Kallax-Fach.
Genau ein komplettes Kallax-Fach. Ja, das ist auch mittlerweile schon krass, dass irgendwie diese Kallax-Fächer so schon so ein bisschen so vorbestimmen, so wie die Boxgröße.
Das ist wie eine ein DIN-Maß. Das
ist eine DIN-Maß von scheiß Ikea für unsere Boxen. Und die Leute, die sich nicht dran halten, die werden quasi dann wirklich auch echt unbeliebt, wie hier
oder die Spiele ziehen aus, Alter. Zug und Zug Jubiläum, Alter.
Ja, liegt da auch einfach noch so rum. Ich habe auch, Leute, ey, ohne Scheiß, ich muss auch meinem Regal mal wieder ein kleines bisschen auskärchern, Alter. Einfach mal auskärchern, Leute. Es tut mir eine Seele weh, Alter. Ich habe, glaube ich, 600 Euro für mein scheiß Etherfields bezahlt. Ich habe das all in mit allem drum und dran, Leute. Ey, wenn da einer Bock drauf hat, Leute, macht mir einfach ein Angebot. Macht mir auch gerne einfach, wenn ihr erstmal denkt, es ist ein freches Angebot, Leute, dann macht mir gerne erstmal ein freches Angebot. Aber kommt
besser ein freches als gar keins.
Besser ein freches als gar keins, Leute.
Jetzt kommt ist es Deutsch?
Ja, ist komplett alles mit Deutsch. Es ist komplett alles. Auch die, ich habe die Kartenständer dazu da aus Plastik. Das ist alles gewascht und alles zip und zap. Es ist komplett alles geil. Es ist alles komplett, Leute. Also wirklich, mir scheißegal, Leute. Also das würde ich halt eben ausziehen lassen. Mein Aeons Trespass Odyssey einfach zum Kickstarter-Preis, keine Ahnung, mir scheißegal, macht mir da Angebot. Ich habe da auch die ganzen fetten, also alles, was in Wave 1 gekommen ist, was es in Wave 1 gab, ich bin in dem ganzen Ding komplett all in, schaut einfach mal kurz rein, was er gegeben hat, habe ich alles, mit den zusätzlichen Buys habe ich alles und Wave 2 kommt auch noch irgendwann, aber da will Dominik die Sachen haben, die habe ich dann quasi auf jeden Fall schon von der Backe. Aber die beiden Sachen so, die nehmen ein bisschen viel Platz bei mir im Regal weg, so die müssen eigentlich jetzt mal raus. Das Etherfields-Digger, ich habe da nur die Grundbox ausgepackt, das andere ist alles komplett noch im Karton, Alter. Das ist einfach nur stumpf, einfach alles noch im Karton halt.
Ich habe gerade so eine ganz crazy Idee. Ich weiß nicht, ob man die online aussprechen sollte, aber ich tue es jetzt einfach.
Nee, was denn?
Der Held der Steine hat eine Kooperation mit eBay gehabt. Es geht jetzt nicht um die Kooperation, es geht jetzt generell einfach nur mal um eBay. Und der hat sich wirklich einen eBay-Shop eingerichtet, in dem er alles, was nicht vorab schon vom Kunden bei ihm sozusagen angefragt wird, wo er dann sagt, okay, pass mal auf, wenn du das Set Held der Steine macht, die Klemmbausteinsets tut er präsentieren für seinen Shop, den er hat und so. Ja. Und die baut er dann auf und du kannst als Kunde dann sozusagen bei ihm vorab schon bestellen, der kauft die, baut sie auf, präsentiert sie in seinem Video und dann kaufst du sie ihm sozusagen ab.
Dann hast alles, du quasi ein nicht originales, aufgebautes Ding vom Held der Steine.
Korrekt, du hast, genau. Was er aber nicht vorab sozusagen angefragt gekauft hat, sondern sozusagen selber halt sozusagen losgegangen ist und das Ding gekauft hat, hat er sozusagen bei eBay jetzt einen so einen eigenen Shop drin, wo er das Zeug einfach zur Auktion freigibt. Theoretisch könnte man doch einfach sagen, man macht einen Meeple-Porn eBay-Account und haut da einfach die Spiele rein und aktualisiert diesen Shop und derjenige, der es verkauft hat halt, der schickt es dann halt von sich aus los.
Ja, könnte man
ist theoretisch. Das, ja, kannst du gerne mach Selçuk.
Ist das nicht eine Idee?
Wäre mal ein cooles Experiment, um im Nachhinein vielleicht auf den YouTube-Video dann mal zu gucken, so als Experiment. Wir machen das einen Monat lang, wir gucken mal, was haben die Spiele so erzählt, die man da reingetan hat.
Es ist ja egal, es ist einfach nur so.
Ja, einfach nur mal so, was verkauft man? Verkauft man irgendwelche Sachen trotz eBay überhaupt gar nicht so? Fände ich irgendwie ja spannend halt eben, könnte man mal machen. Schreib mal auf die Liste mit den Projekten, die wir niemals machen würden, aber die wir niemals machen werden, aber
why not? Also ich weiß nicht, ich find's irgendwie interessant, weil letztendlich bei eBay Kleinanzeigen knallst du das Zeug rein, musst hin und her schreiben, hast die Diskussion, die der Chris ja kennt, die er ja nicht mehr haben möchte und so. Und bei eBay haust du es rein, machst ein paar gescheite Bilder, dass man von jeglicher Diskussion sozusagen gewahrt ist und dann geht die Auktion los. Und die Auktion geht auch immer bei einem Euro los. Und fertig ist die Geschichte. Und dann kann es sein, dass dein Etherfield dann für 65 Euro seinen Besitzer wechselt. Und
vorher kauft er sich das selber ab, Alter.
Dann habe ich nochmal 65, dann habe ich 665 Euro für mein.
Hä, Essen. Wenn du dir selber abkaufst, hast du das eine Rechnung?
Ja, ja, gut, stimmt, das sind dann nur 10 Euro.
Oh, ja.
Du musst nur eBay-Gebühren bezahlen, du hast recht.
Nee, eBay hat doch gar keine Gebühren mehr.
Doch, eBay hat doch Gebühren, oder? Nee, ist das komplett umsonst geworden. Jetzt nur, oder was? Hä?
Ja,
ist komplett umsonst, die nehmen nicht einen
Cent dafür. Ich meine, eBay ist kostenlos geworden.
Außer du machst es gewerblich. Ich glaube, da musst du trotzdem natürlich das Ganze gewerblich machen. Aber wenn wir jetzt unsere privaten Spiele, die wir ja irgendwann mal gekauft haben, einfach als Gebrauchtspiele einstellen würden, jeder einzelne für sich halt in dem zentralen eBay-Shop, denke ich, da ist ja kein Problem, weil letztendlich tust du es ja auch über eBay-Kleinanzeigen verkaufen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Was wolltest du noch sagen?
Nee, ansonsten nichts.
Ja, habt ihr die Woche überhaupt irgendwas erlebt oder irgendwas gezockt? Was ging bei euch?
Ich hab was gezockt.
Sonst erlebt nichts?
Ja, was erlebt? Was soll ich denn großartig erlebt haben? Svenja ist krank, die chillt quasi hier zu Hause. Und ansonsten habe ich hier überhaupt nichts erlebt. Alter, was soll ich denn hier erleben? Irgendwie?
Der hätte ja sein können.
Wieso? Nee, hast du was Geiles erlebt? Oder was? Ich habe übrigens, ich kann dir erzählen, was ich die ganze Woche über gemacht habe, wenn du das wissen willst, Digga.
Ich weiß, was du gemacht hast.
Was, ja? Also
geschmökert und Hand gespielt.
Und das und vor allen Dingen, du bist ein dummer Wichser, Alter. Wir haben uns gestern gefragt, wo du gewesen bist, als wir wieder alle zusammen in unserem Workflow gewesen sind und wir die Anleitung noch geproofreadet haben, die fertiggestellt haben für...
Eigentlich alle zusammen, wir waren ja zu zweit.
Ja. Also jetzt nimmst du ihn noch in Schutz, oder was? Gestern hast du noch gesagt, der Wichser, nie macht der was. Alter, wenn der
Never Stand nicht ever, gesaugt ist gesagt. Auf der Messe. Chris, glaubst du, dass ich das gesagt habe, Alter? Sag mal ganz ehrlich, unscheiß.
Ja.
Sonst würde ich dich doch jetzt nicht in Schutz nehmen, Alter. Nein, habe ich nicht.
Also gute Nachrichten auf jeden Fall, Leute. Die Texte für die Anleitung sind soweit alle fertig. Jetzt müssen dann noch ein paar Bilder mit dem Markus noch eingebaut werden. Oder der muss es noch machen. Das geht ins Proofreading nächste Woche, dann ist das durch. Der Druckbogen ist soweit fertig für die Expansion. Da warten wir nur noch auf 6 Bilder, gerade aktuell. Die werden halt eben jetzt kommen. Alles andere steht da auch schon. Proofreading auch final da nächste Woche. Die Box ist soweit alles gesettet, hat der Markus schon gemacht. Das sieht alles wunderbar aus, sieht alles mega nice aus. Und jetzt überlegen wir uns gerade so ein kleines bisschen, wie wir euch das natürlich am besten präsentieren können mit einem kleinen Video oder mit wie wir es machen. Ich denke mal, wir werden es wieder so machen wie beim letzten Mal irgendwie, dass wir wieder einen Stream machen. Dann starten wir live quasi dann die Vorbestellung halt irgendwie wieder. Im Shop machen wir die dann halt eben, schalten wir die frei. Ich weiß nicht, ob es dann vorher dann schon Einbau oder so, das müssen wir irgendwie dann mal gucken. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache, wie der Selçuk gesagt hat. Auf der Messe sind wir definitiv dabei. Ich habe einige Zuschriften schon bekommen. Ja, wie sieht das aus? Kann ich die Erweiterung auf der Messe kaufen? Ich kann dazu nur sagen, wir haben schon mal über die Auflage gesprochen. Wir werden nur 1000 Stück davon drucken. Ich habe keine Ahnung, wie die Vorbesteller Dinge Zahlen abgehen werden. Es kann sein, dass wir total viele halt eben dann haben und ihr safe da was bekommt. Es kann genauso gut sein, dass ihr keine dann einfach stumpf mehr dort bekommt, wenn halt eben keine mehr da sind. Also wir werden für die Messe keine Exemplare zurückbehalten. Wenn weg, dann ist die Kacke halt eben weg. Dann könnt ihr halt eben dort vorbeikommen und mit uns einfach so eine schöne Zeit haben, Bierchen trinken und mit uns die neue Erweiterung zocken und labern. So, das ist dann halt eben jetzt unser Risiko, so ein kleines bisschen, das wir tragen, dass wir jetzt diesen Messestand halt eben gebucht haben, ohne dass wir überhaupt wissen, ob wir genug Ware haben, dass wir den Messestand dort effektiv betreiben können, um die Kosten wieder reinzuholen. Das ist dann halt eben jetzt dann gegebenenfalls von dem Gewinn, wäre das dann halt eben weg, den wir halt eben da machen. Ist kleines Risiko. Wir können euch noch nicht genau sagen, wo unser Messestand sich befindet, weil die Messestände werden noch geplant bis zum Ende der Anmeldefristen. Werden da noch quasi Änderungen gemacht und erst dann bekommt man quasi eine Info, wo, in welcher Halle und in welchem Stand wir zu finden sind. Da werden wir euch dann entsprechend da auch Bescheid sagen. Was ich jedem nur sagen kann, der zur Messe gerne kommen möchte, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt uns besuchen. Ich kann euch zum aktuellen Zeitpunkt nichts darüber sagen, ob ihr unsere Erweiterung dann dort kaufen könnt. Das Einzige, was ich sagen kann, es wird wieder eine exklusive Erweiterung geben, die für alle Vorbesteller kostenlos dabei sein wird. Es wird wieder eine Familia Cards Erweiterung geben, eine andere mit 12 neuen aktuellen brandneuen Karten. Daran macht der Giulio sich, wenn er nächste Woche fertig ist mit den letzten 6 Artwork, werden die halt eben fertig gemacht. Die Skripts dafür stehen schon, auch sonst die Texte, die Druckfiles, die Effekte, alles ist schon fertig. Ich kann euch halt nur raten, wenn ihr Bock drauf habt, Leute, und auch wenn ihr keinen Bock drauf habt und ihr wollt uns einfach nur supporten, so, es gibt nichts Besseres oder keinen besseren Möglichkeit, uns zu supporten, als wenn ihr einfach, wenn wir dann einmal im Jahr ein Produkt halt eben wirklich haben, wenn ihr das dann halt eben einfach kauft, auch wenn ihr Unfinished Business vielleicht nicht euer Lieblingsspiel jetzt in letzter Zeit geworden ist oder so habt, könnt ihr es vielleicht verschenken. Grundsätzlich ist es natürlich schon cool, wenn man es halt eben dann ergänzen würde. Wir sind auf jeden Fall mega hyped schon. Ich habe super Bock auf das ganze Feedback von euch, wie es ist, die ganzen neuen Sachen auszuprobieren und wie das halt eben scheppert und wie es euer Spielgefühl halt eben verändert und auf ein neues Level hebt. Wir haben überlegt, dass wir vielleicht auch wieder Promos auf der Messe anbieten werden. Soweit sind wir aber noch nicht. Das ist einfach eine zeitliche Sache bis dahin. Da haben wir keine Ahnung, ob wir das noch eingepackt und fertig gepackt kriegen, weil auch wenn wir mit dem Projekt für nächstes Jahr schon, ich sag mal, für unerwarteterweise für unsere Verhältnisse auch nur dank Markus' hervorragender Arbeit schon recht weit fortgeschritten sind, würde ich am liebsten natürlich direkt wieder voll einsteigen und nachdem die Unfinished Business Sache durch ist, voll in Tims Projekt wieder rein, dass wir vielleicht dieses Jahr noch einen geilen Prototypen haben, den man zumindest auf den Digger-Wochenenden mal richtig spielen kann und damit wir halt eben auch mal sehen, wie sieht das dann Ganze dann wirklich dann entsprechend alles komplett auf dem Tisch aus. Wir wollen halt eben jetzt nicht den Weg da gehen, dass wir uns 10.000 Mal irgendwie im Prototypen und dann noch was ändern. Wir wollen das digital wirklich alles komplett fertig machen, weil es gibt ja schon den super raw Prototypen, der halt super schäbig aussieht, der auf Papier gemacht ist von Tim, so, der spielt sich super, aber wir wollen dann wirklich sagen, pam, zack, so sieht das Ding dann aus, dann so ist das auch richtig, so passt das, so geht das optisch alles ganz geil und wir wollen da keine Zeit verlieren und sind auch da auf jeden Fall entsprechend guter Dinge, was auch nächstes Jahr eben dann einfach betreffen wird, auch dass wir da hoffentlich wieder auf der Messe sein werden und alles drum und dran, also großartige Zeiten, also die Woche war sehr produktiv, jetzt ich habe so ein bisschen Angst vor der Zeit nach der Vorbestellung, dann ist immer erstmal so, das ist alles durch und dann geht's Richtung Messe, dann hast du immer so ein Gefühl, so ein kleines bisschen untätiges Loch, die zu warten, wenn bis die Sachen produziert sind und du dann von Ludofag die ersten Boxen bekommst und die uns dann halt eben Bilder aus der Fabrik schicken, so wie das da gerade übers Band läuft und da das konfektioniert wird und so und das dann auf diesen Paletten dann einmal zu sehen und so, das ist eine abgefahrene Sache. Für die Leute, die es vorbestellen, auch viele Fragen bisher gekommen, gibt es ein Messe-Pickup zum aktuellen Zeitpunkt, ist halt eben dann, können wir das noch nicht sagen, wir ziehen das in Erwägung, dass wir euch das auf jeden Fall anbieten, das ist halt ein logistischer Mehraufwand und es muss halt irgendwie geguckt werden, wie wir das halt eben alles machen und stemmen können, wir sind da aber in alle Richtungen auch am gucken, so, was da möglich ist. Weil stell dich vor, wir müssen da 1000 Games quasi einfach hinschleppen, um die quasi zu verteilen, so, keine Ahnung, ich stell's mir halt übelst krass vor, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch einfach dann ein bisschen zu viel Arbeit, so, und wir können nicht so viel, haben dann nicht so viel Zeit für euch oder so, das bleibt alles abzuwarten, wie die Vorbestellerkampagne läuft und dann auch da kriegt ihr dann entsprechend Infos, so, ich glaube, das ist aber jetzt auch alles erstmal gewesen, damit seid ihr jetzt wirklich auf dem Final Stand, ihr kriegt dann nur noch demnächst so das Go. Dann und dann starten wir mit der Vorbestellerkampagne. Also Leute, legt ja schon mal 25 Euro zurück.
Ich muss aber auch sagen, also worauf man auch wirklich stolz sein kann und was die Leute auch heutzutage auch gar nicht mehr gewohnt sind, ist ja auch, wenn du bei einer Vorbestellerkampagne bist und das Zeug ist trotzdem innerhalb von relativ kurzer Zeit, was uns halt natürlich Ludofakt irgendwo ermöglicht hat, dass wir es halt in Deutschland produzieren, dass du relativ schnell an dein Zeug rankommst. Also ist halt irgendwie schon geil, wenn du, weil es ist ja wirklich so, Chris, wie lange hast du jetzt auf Rainbow Six Siege gewartet?
Ich glaube, 3 Jahre oder so war.
Das ist schon heftig, Alter. Ich finde das wirklich schon krass heftig. Wenn du sagst, du hast etwas bestellt, zu dem Zeitpunkt richtig Bock drauf gehabt, egal in was für einer Opulenz es ist, und dann hast du halt irgendwann mal nach 3 Jahren diese Landung auf deinem Tisch und du denkst dir, ja, krass.
Ja.
Jo, da ist es.
Und das ist eigentlich so auch so der Weg, den wir eigentlich so gehen wollen mit unseren Projekten. So, wir stecken sehr viel Zeit und sehr viel Risikoinvest halt eben im Vorfeld da rein. Aber wenn wir es dann in die Vorbestellerkampagne gehen, könnt ihr euch sicher sein, es ist wirklich alles zu 99% komplett fertig. So. Und alles ist Vorfeld mit dem Manufacturer schon abgesprochen. Es gibt keine mega kranken Überraschungen, es sei denn, es brennt die Fabrik ab oder der LKW wird gerammt. Ne? So, das ist schon, dass wir das auch so versuchen wollen. Also ihr könnt euch also vorstellen, dass
ich glaube trotzdem, was ja auch so eine Sache ist, wenn du es mal so siehst, du bist ein Autor, gibst dein Spiel einem Verlag, der Verlag tut das natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise viel professioneller machen als wir, wenn er in seinem Arbeitsflow ist, die ganzen Schritte sind viel, viel besser geplant. Die Leute haben ihre Jobs, die wissen ganz genau, ich muss den Part machen, dann gebe ich das weiter an Person B und Person C und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dadurch, dass wir im Hintergrund ja überall so ein bisschen was machen und überall versuchen mitzuwirken, haben wir auch schon vorab die großen Diskussionen. Wir sind ja auch alle, wie es auch jetzt schon vorhin die Rezension gesagt hat, sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Und wir streiten auch sehr viel
in den Arbeitsprozessen. Wir streiten da sehr viel, das ist normal.
Ja, ja,
aber wir nehmen uns das nicht böse halt eben so.
Nein, nein,
es ist schon heftig manchmal.
Ja, ja, es wirklich, es wird auch relativ laut und so bei uns. Aber was halt dadurch passiert.
Bist du dumm, ist eins der meist benutzten Begrifflichkeiten das ganze Jahr über hinter den Kulissen eigentlich.
Selbst schon, bist du dumm. Trotzdem ist dann dadurch dann schon so eine Vorfiltrierung drin, weißt du, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, wir haben so unterschiedliche Meinungen, wir sind trotzdem zusammen auf einen Nenner gekommen und haben uns irgendwie geeinigt und dadurch hat man schon eine andere Art von Herangehensweise, jetzt zum Beispiel ein Verlag, der sagt, okay, wir haben eine Timeline, die müssen wir einfach nur erfüllen, das ist mein Daily Job, ich werde dafür bezahlt und arbeite den auch ab. Für mich ist das ein neutrales Produkt, ich habe da jetzt keinerlei wirkliche Leidenschaft daran, sondern das ist mein Job. Also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen beschissen an. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Verlagsmitarbeiter ohne Leidenschaft arbeitet oder sowas. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du an einem eigenen Produkt arbeitest und nicht sozusagen für deinen Arbeitgeber, ist es dann nochmal eine andere Sache. Und deswegen glaube ich, können wir dieses Risiko eingehen, dass wir sagen, wir gehen die Arbeitsschritte schon so weit voraus, dass wir zeitnah nach der Vorbestellung das Ding dann auch sofort in den Druck geben können. Das Risiko können wir halt irgendwo eingehen, weil wir halt sozusagen diese Vorfiltrierung hatten und diese Streitigkeiten vorab und wir das Produkt zusammen soweit fertiggestellt haben.
Das ist aber auch nicht immer einfach, müsste ich vorstellen. So, wenn 5 Leute was zu melden haben und da wollen hier, der eine will das, der andere stellt sich das vor und so weiter, da einen gemeinsamen Konsens zu finden, wo wirklich am Ende jeder zufrieden ist und nicht 2 von 5 Leuten sich so, ja, okay, keine Ahnung, das ist jetzt für mich, fühlt sich immer noch wie der übelst schlechte Kompromiss für mich irgendwie an, so. Und das haben wir ja quasi nie. Also das ist wirklich in den allerseltensten Fällen, dass wir wirklich mal in ein Dilemma kommen, wo einer sagt, okay, pass auf, dann knicke ich ein, dann machen wir das jetzt irgendwie so. Ansonsten finden wir immer so mega nochmal so das Wohlfühlergebnis für uns alle, ne?
Ja,
wir sind halt eben von unserem Arbeitstempo, weil wir einfach so unterbelichtete Kreaturen sind, was das ganze Design und das ganze Computerzeug und so alles betrifft, so von der Kreativität her und Texte zu setzen und zu schreiben und so, das kriegen wir irgendwie auch alles noch irgendwie hin, auch mit der AI bei Tims Spiel, mit der Bildererstellung haben wir uns auch mit 1000 Stunden irgendwie reingekniet und 100.000 Bilder halt eben gemacht, so, das ist auch so, aber bei uns, der Flaschenhals ist immer Markus, so, der neben seiner Familie, neben seinem Job und so, neben seinen anderen Hobbys, die er wahrscheinlich alle gar nicht mittlerweile mehr hegt, sondern nur, weil er für euch halt eben die Sachen macht. Das ist quasi unser Flaschenhals, so ein bisschen. Wenn wir
ja,
so
Markus am Ende hätten, des Tages,
wenn wir Markus hätten, der 40 Stunden die Woche nur an unserem Projekt arbeitet, Digga, ja, das wäre absolut insane. Dann wäre es möglich, dann kannst du auch, hätten wir dieses Jahr sogar ein Doppelrelease machen können mit der Erweiterung und Tims Spiel. viel, 1000%ig halt.
Also aber da hat Markus sich leider nicht genug reingekniet.
Hat er sich leider
nicht so reingekniet. Meine Worte, habe ich die ganze Zeit auch schon gesagt.
Hat so viel um seine Kinder Markus, gekümmert. Ich küsse dein Auge. Ich küsse alles an dir, Markus.
Markus, man muss Prioritäten setzen.
Ja, genau. Deswegen, Leute, immer, so. Wir müssen, wenn ihr auf der Messe, wenn ihr auf der Messe seht, bringt ihm auf jeden Fall ein kleines Geschenk mit. Er freut sich, dass ihr ihn huldigt, weil er ist eigentlich der wahre, wie nennt man den Mann hinter der Tastatur immer? Der wahre Administrator, der hinten die Fäden zieht, so nach dem Motto.
Er ist Neo, er kann fliegen.
Ja, weil wir ihn fliegen, aber nur weil wir es zulassen, dass er fliegen darf.
Weil wir ihn in die Matrix gelassen haben, sagst du. eine andere Sache kurz, ein bisschen Boardgame-Gossip. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen durchgeschaut durch YouTube und so weiter, habe dann gesehen, Hunter hat mit Alex ein Video gemacht, Top 100, bla bla. Hab so ein bisschen durchgeskippt und hab danach in den Kommentaren geschaut und hab dann irgendwie einen Kommentar gesehen von wegen mit Schwerkraftverlag, bla bla. Hab dann gesagt, okay, was wurde denn da gesagt, dass der Schwerkraftverlag wieder irgendwie da scheiße dasteht? Da hat wirklich Hunter da wieder einen Satz losgelassen, so von wegen. Ja, mit dem Verlag ist es ja schwierig, wegen Rezensionsexemplaren. Wir haben es ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Carsten ist da relativ strikt. Er sagt, Leute, ihr kriegt bei mir, wenn überhaupt, einen Rabatt, aber ein freies Rezensionsexemplar gibt's bei mir nicht. Ist einfach so. Ich möchte gerne meinen Umsatz haben und davon lebe ich halt irgendwo. Und das
hat wer gesagt?
Also.
Hat Hunter gesagt.
Der seinen Kanal zu 80% auf Rezensionsexemplaren hochgezogen hat.
Nein,
warte doch mal kurz ab, wir wissen noch gar nicht, worauf Setschuk
hinaus will. Jetzt ist das Ding, Hunter hat halt diesen Satz gebracht, den ich halt null nachvollziehen konnte. Es ging halt um einen Schwerkrafttitel und er hat gesagt, ich hätte den ja gerne gespielt. Also, ich hätte den ja gerne gespielt, aber ich habe halt kein Rezensionsexemplar bekommen. Ja. Und das ist für mich diese No-Go-Aussage in dieser ganzen Sache.
Ich finde es ein bisschen.
Weil wir reden hier nicht von, ich sage zum Beispiel einfach so in die Runde, boah, ich hätte ja gerne Rainbow Six Siege gespielt, aber sorry, 600 € sind mir einfach dann zu viel. Wir reden hier immer noch von Spielen, die sich irgendwo zwischen, keine Ahnung, zwischen 100 und 25 € irgendwo einpendeln. Wenn du richtig Bock hast auf etwas oder wenn du etwas testen möchtest oder wenn es dir irgendwie wichtig ist, dann gibst du halt mal das Geld aus.
Ja, aber das musst du sagen, guck mal, ich möchte auch gerne viele Sachen spielen. Manche sind es mir dann aber auch nicht worth, die Sachen dann einfach zu kaufen. Jetzt ist es natürlich Option, also Möglichkeit 1. Ja. Hunter zeigt immer nur ausschließlich Rezensionsexemplare auf seinem Kanal, die er kostenlos bekommen hat. Und nie was aus seiner eigenen Sammlung. Und von diesen Rezensionsexemplaren findet er manche Sachen so gut, dass sie in die eigene Sammlung übergehen halt eben so. So, Möglichkeit B ist halt eben dann, oder Möglichkeit 2 in dem Fall, ist, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ja, findest du generell die Aussage, so wie sie dasteht, dass du sagst, du hättest es ja gern gespielt, aber dir wurde
keine Rezension. Achso, genau, jetzt weiß ich, hab den Faden wieder, genau. Ja. Möglichkeit 2 ist halt eben einfach, dass er das Game nicht so geil oder so Bock drauf hat, dass er bereit wäre, da was zu investieren. Mir ging es zum Beispiel auch so mit dem Spiel, Chris, was auch mit dieser AI gemacht ist, was du auch halt eben hast, wo man das so ein bisschen.
Pass of Civilization
so. Das hat 85 € gekostet. Ich habe auch richtig Bock drauf gehabt, das zu zocken, aber nicht so viel Bock drauf, dass ich mir das für 85 € kaufe. Als Rezi-Exemplar von der Spieleoffensive hätte ich mir das safe halt eben angeguckt so und auch das auch mal gespielt, aber ich wäre nicht bereit gewesen, das dafür direkt zu bezahlen.
Ja,
so,
man muss halt auch dazu sagen, ne, dass halt gerade dann vielleicht, da muss ich ihn auch, wenn die Aussage komplett komisch ist, ein bisschen in Schutz nehmen, ist, gerade wenn du ein Kanal bist oder super viel vor die Kamera zerrst, so, wo fängst du dann an, dass du Sachen kaufst und wo hört's auf, weißt du, es werden immer mehr Releases und wenn die Releases prozentual steigen, dann steigt natürlich auch prozentual dein Interesse, weil sag mal, wenn bei 1000 neuen Games, wenn du davon dich 30% interessieren, Das heißt, wenn du bei 2000 Games dich dann auch 30% interessieren, sind es halt dann die doppelte Zahl an Games, die dich interessieren. Ja. Und ne, gerade wenn du dann davon lebst, dir einen Boardgame-Kanal aufzubauen, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie nicht mutmaßen, aber ich denke mal nicht, dass er so ultra krank viel Kohle verdient, dann ist es natürlich auch schon smart, jetzt auch nicht noch Kohle für Games rauszuhauen. Das ist genauso wie Dealer, die ihn selber nicht konsumieren, Alter. Das sind immer die klügsten, Alter.
Okay,
Es gibt Möglichkeiten vielleicht. Ja, ja. Und okay. Da hat er ja auch Menge von. Und das machen wir ja auch so. Was machen wir, wenn wir irgendwas spielen wollen, was wir vielleicht nicht haben? Wir machen einfach einen Aufruf. Ey, beim nächsten Digger-Wochenende, wenn das einer hat, es wäre super nice. Oder beim nächsten Alpentalk, bring's mal bitte einer mit und lass das mal bitte halt eben dribbeln.
Ich wollte gerade sagen,
er macht halt auch Veranstaltungen, Patreon-Wochenenden.
Ja, ja, nee. Also da muss
aber vielleicht gibt er dann an seinem Kanal niemanden die Bühne, die ihm keinen Rezensionsexperten
gibt. Nein. Alles cool. Er hat auch gesagt, er hat auf seinem Spielewochenende hat das da gehabt von jemandem, aber er hat nicht die Zeit gefunden, es noch zu zocken. Ich finde eure Aussagen sind cool. Ich komme auch damit irgendwie zurecht und kann das jetzt auch besser einordnen. Was ich aber trotzdem irgendwie, ich finde halt, die Aussage könnte man auch so formulieren, dass man sagt, man hat halt den anderen Stuff zieht man vor, wenn man die als Rezensionsexemplar bekommt, wenn man die selber dann sozusagen vor Ort hat und irgendwo auch die Kohlegeschichte ja auch ein Thema ist, wenn man davon leben muss, dass man dann sagt, okay, Leute, die Prio war für mich jetzt nicht so hoch, deswegen habe ich es nicht gezockt. Als Rezi hätte ich es vielleicht gezockt, aber so habe ich es jetzt halt
nicht gemacht.
Ich muss aber trotzdem nochmal sagen, ich habe es negativer aufgenommen, als ihr es gerade Ding. Also ihr habt es gerade besser reflektiert als ich, muss ich sagen. Ist cool.
Bitteschön, Selçuk.
Ja.
Ansonsten, was ging also bei mir die Woche? Ich kann auf jeden Fall nochmal eine abseits der Boardgames nur mal eine Empfehlung raushauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gestartet habt, aber ich habe mit der Fallout-Serie angefangen und hatte echt hohe Hoffnung.
Können wir einmal eine Regel einführen? Wir reden ja öfter über solche Sachen. Kann man bitte für mich verraften, bitte mal am Anfang immer direkt sagen, auf welchem Streaming-Dienst? Weil es ist immer am Ende, frage ich mal, wo läuft denn das?
Okay, kein Problem. Auf Amazon Prime habe ich jetzt eine Amazon-Serie angefangen, Fallout. Und
mit Ryan Gosling?
Ohne Ryan Gosling. Und ich fand ja die...
das war Fall... Warte kurz, wie hieß der andere Film?
Barbie, sorry,
ich muss Barbie. Nein, Ryan Gosling hat gerade Fall Guys gemacht. Also, nicht Fall...
Okay. Auf jeden Fall, ich fand die letzten Games ja schon geil. Und hab bei Fallout 3, Fallout New Vegas und Fallout 4 auch gezockt. Und muss sagen, abgesehen davon, dass die Serie echt fett produziert ist, muss ich sagen, die ist auch deeper als man denkt. Es sind super viele Storystränge offen. Irgendwie ist jeder Storystrang irgendwie interessant und die Serie ist auch super, die hat auch Humor, ist aber auch super brutal und ich muss sagen, die haben Fallout echt perfekt getroffen. Also im Vergleich zum Computerspiel. Selbst wenn man das Computerspiel nicht gespielt hat, kann man es jetzt angucken. Ich bin jetzt bei Folge 5, glaube ich, und kann auf jeden Fall jedem sagen, zieht euch auf jeden Fall Fallout mal rein auf Amazon.
Also würdest du sagen, einer, der mit den Computerspielen keine Berührung hat, könnte sogar durch die Serie Bock auf das Computerspiel haben?
Ja, 100%.
Okay.
100%. Also ich finde, die Serie ist einfach richtig fett geworden.
Ich finde ja auch, es ist ja auch so, dass es gibt ja übelst viele, auch jetzt so im Boardgame-Bereich oder halt egal ob Boardgame oder Computerspiele, es gibt ja viele so Welten, wo man sich denkt, boah, Alter, eine Serie auf die Welt, Alter, oder auf dieses Franchise, wäre so krass. Aber viele Sachen sind halt geldtechnisch, glaube ich, unmöglich, ohne richtig fette Sponsoren durchzusetzen, ja, Alter, dass du da sagst, boah, Digga, keine Ahnung. Jetzt überleg mal, du würdest eine fucking Serie machen über jetzt für die Boardgamer halt, keine Ahnung, Kingdom Death Monster.
Krank. Hör auf.
Junge, was für eine Produktion wäre das?
Digga, da kann man gar nicht genug. Wer müsste das machen, Alter? Wer müsste das machen? Da müsste doch hier schon der von Herr der Ringe müsste daran, oder was?
Oder ein Game
hier. Meinst Josh Lucas
oder was? Ja, von heißt ja so. Ja, so
der ist, ja.
Oder von den Dark Souls machern, schön ein digitales Game
zu. Aber guck mal, es kann auch die übelste Reihenfolge werden, Alter, die Witcher-Serie, Junge, Alter, boah, ich habe immer noch so ein Taubheitsgefühl unten im Sack, Alter, weißt du, weil mir der Sack so eingeschlafen
ist. Ich fand die echt nicht schlecht, Alter. Muss ich ehrlich sagen. Nie
weggegangen, dieses Taubheitsgefühl.
Ich habe nicht weitergeguckt, nachdem Henry Cavill raus war, aber ich musste die ersten zwei Staffeln fand ich gut, auf jeden Fall. Aber ich weiß gar nicht, und noch einen etwas minimal ernsteren Film, ich weiß gar nicht, ob ich da letztes Mal schon drüber geredet hatte, vor 2 Wochen oder so habe ich hingeguckt. Falls ja, unterbrecht mich. Habe ich schon über Peanut Butter Falcon geredet?
Oh, jetzt ja, hast
Peanut
du.
Butter.
Worum geht's denn da, Selçuk?
Du hast letztens was, ohne Scheiß, du hast drüber geredet, weil dieses Peanut Butter kommt mir gerade megamäßig bekannt vor, dass du das schon letztes Mal irgendwo
hast. Nein, also mir sagt das gerade nicht.
Doch, hat er.
Ist egal, safe. Dann nochmal 10 Sekunden. Also, jeder muss...
Ja, okay, du weißt, okay.
Okay, 10 Sekunden, komm.
Jeder muss Peanut Butter Falcon rein. Ist eine super geile Story. Der Hauptdarsteller ist genau ein Mann mit Down-Syndrom, der quasi Profi-Wrestler werden will und dann aus seinem Heim abhaut. Mehr sage ich dazu nicht.
Krass, Stress. 10 Sekunden.
Ja, lohnt sich. Ja, aber gezockt habe ich auch einiges die Woche, muss ich sagen.
Jetzt können wir auf gezockt gehen. Gezockt-Jingle, bitte.
Der Gezockt-Jingle, bitte. Schreibt's auch jemand auf, Leute, damit ich nicht, dass Daniel die Pause dann wieder so...
Scheiß drauf, Daniel. Daniel muss mal lochen.
Daniel, Leute, es ist jetzt ein Test, ob Daniel es schafft jetzt. Ob er das als auch wirklich durchhört. Ob der Jingle dann auch im Podcast sein wird oder nur hier live auf Twitch.
Lasst euch überraschen.
Board games talking about board games you can't believe. It's real board game content and a bit pee and poop humor.
Ja.
Ja. Ja. Habt ihr was gezockt? Ich hab eine Handvoll gezockt.
Ja, ich hab auch ein paar Dinge noch, auch vom Digger-Wochenende noch. Ein paar Dinger, die ich jetzt nicht groß erwähnen muss, aber zumindest ein Game, wo ich so sagen würde, da würde ich auf jeden Fall noch was dazu sagen vom Digger-Wochenende.
Aber ist auch was Spannendes dabei?
Ja, ich denke schon. Das eine Game, was ich meine, ist, glaube ich, spannend.
Ich habe auf jeden Fall für unsere Hörer, die immer auf Neuigkeiten hoffen, ich habe auf jeden Fall noch 2 neue Games, über die ich reden kann, mindestens.
Ja gut, ja, dann möchte ich mal, ich fange jetzt einfach mal an mit einem Game, was nur so am kleinen, so ein bisschen am Rande schon mal erwähnt worden ist. Das habe ich gelootet vor 2 Jahren auf der Messe. Fetter Karton, Deluxe Edition mit Minis, leck mich am Arsch. Ich glaube, 4 Erweiterungen gibt's. All in, steht das Ding bei mir im Regal, fette weiße Kiste und nie gespielt. Obwohl es eigentlich ziemlich einfach sein sollte so. Und ich hatte mir irgendwann die Anleitung rausgenommen und irgendwie, keine Ahnung, schlechten Tag oder
was. Kaktus Town, Alter.
Und dann haben wir eiskalt Kaktus Town am Digger-Wochenende gezogen. Ich habe mich rausgesneakt aus der Arkwright-Geschichte an den Kaktus Town-Tisch, Leute. Und habe nicht so viel erwartet. Was ist es im Grunde genommen so? Ihr habt Karten, die sind Orte, damit bildet ihr ein Raster und das ist dann wie so Western-Stadt-Country da irgendwie oder was. Und jeder hat dann einen Charakter und der hat ein Ziel. Oh, zum Beispiel der Sheriff, der startet im Sheriff's Office und der muss 2 Kopfgeldjäger umschießen und die dann ins Gefängnis verfrachten und gewinnt sofort das Spiel. Der Kopfgeldjäger muss einen Banditen quasi totschießen, muss ein Pferd stehlen, den auf das Pferd schnallen und damit von der Karte runterreiten. Dann hat der Kopfgeldjäger quasi gewonnen. Der Bandit kriegt so ein Ziel zu Zielkarten und guckt irgendwo, muss Gebäude überfallen, holt da Kohle raus und muss dann damit quasi die Karte quasi verlassen. Dann gibt's noch diverse andere Charaktere, wie zum Beispiel den Viehtreiber, der hat halt eben 2 Kühe und sein Ziel ist es quasi, dass er einmal komplett über die Karte sich selber und die Herde so drüber treibt, die so einzelne Minis sind, und die auf der anderen Seite in den Zug quasi verlädt sozusagen. Allerdings ist immer so, die Herde kannst du nur kontrollieren, wenn die so und so weit weg von dir ist. Und die anderen werden natürlich versuchen, die Herde zu zersprengen und so weiter und so fort. Ist ein Programmierspiel.
Lass mich raten, nicht vorab. Es hört sich halt ultra geil an, aber ich denke, es wird die Erwartung nicht erfüllen.
Digga, es ist einfach original wie ein besseres
Cold Express. Einer hat im Chat gerade geschrieben, ist das schlechtere Cold Express.
Ja, aber kennst du die Leute im Chat, Alter, die labern dann
Darf ich die eigentlich dafür flamen, dass du da so ein Family Wait mit der Oma und Opa zusammen am Tisch sitzen Spiel gespielt hast? so wie du es so machst.
Komm, ey, weißt du, ab und zu braucht man das auch
manchmal. Ach so, bedeutet also, wenn ich solche Spiele gespielt habe am Digga-Wochenende, werde ich dafür ausgelacht. Aber wenn
Digga, es ist ein sowas nice spielt, Programmierspiel, wo ein bisschen Chaos ist, wo du halt dann wieder ein bisschen rum.
Und du verurteilst die Spiele, die ich gespielt habe, ohne dass du weißt, welche Spiele das sind, einfach nur als Schrott.
Weil du mich nie mitspielen lässt, Sergio. So, komm wir doch mal zum Thema. Folge 201, ich spreche jetzt einfach mal an, ja, dass du da immer sitzt mit den Leuten. Ich würde auch gerne mit Julian, mit Marlon, mit den ganzen lustigen Leuten mal spielen. Ich sitze nur immer mit den Guffels da in der Ecke, ja, und ich höre immer nur, da hinten, da ist Spaß, da werden Sprüche geklopft und da wird sich Schenkel geklopft und alles drum dran. Und ich sitze hinten in der Ecke und bin Kaktustown am Spielen. Bringen wir es um, sagen wir es um, bringen wir es auf den Punkt. So, okay. Ich bin emotional zutiefst verletzt, ja.
Okay, krass. Ja. Alles klar.
Ich
muss aber ganz kurz noch was zu sagen, Stefan. Wir beide haben ja ein Abkommen, dass wir an einem Digger-Wochenende so gut wie möglich nicht an einem Tisch sitzen.
Ja, das stimmt.
Das ist unser Abkommen, das weißt du. Das ist
unser Abkommen, ja. Aber wir haben auch schon mal einen Blutspakt besiegelt, dass wir einmal im Monat irgendwas von unserem Gurkenstapel wegzocken. Außerdem war es wirklich, es war ja auch eine höhere Macht halt eben. Ich konnte damit bei Arkwright ja quasi so raussnibbeln und bin da nicht stundenlang in diesem trockenen Ding da quasi
versagt. Aber wie du da saßt an dieser Anleitung und die Module durchgekramt hast.
Digga, das sind 1000 Anleitungen. Ja. Ich lag abends im Bett, er hat mir das mit ins Bett genommen und lieg dann im Bett, alle anderen schon am Pennen. Ich lieg mit meinem Handylichter und hab 1000 so kleine weiße Zettel und ihr müsst euch vorstellen, vollkommen dicht und die ganzen Zettel, da ist nicht nur einer drin, das gibt's in 5 Sprachen, weil das ganze Spiel sprachneutral ist. Das heißt, ich hatte dann 25 Zettel und da dann die Übersicht zu behalten im Bett, was ist schon wieder Französisch, was ist das und diese Erweiterung, hä, und du hast das ganze Spielmaterial auch nicht, weil die Anleitung eher so eine kleine Auflistung irgendwie ist, war ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz.
Hast du es all in gezockt?
Ja, ja. Du kannst nicht ganz all in zocken, weil es ist halt ein Vierspielerspiel so und die Erweiterungen
bieten
halt eben mehr Charaktere. Ja. Die kannst du auch nicht ganz komplett wild durcheinander zocken. Es gibt immer so quasi so Empfehlungen, welche da so gut zusammenzocken, weil wenn du einen Sheriff mit drin hast, muss natürlich auch ein Bandit mit drin sein, so weil das mit zu seinem Ziel irgendwie gehört. Aber gibt's dann für alle Spieler Zahlen so einem Aufbau-Ding. Das ist halt nettes Ding auf jeden Fall gewesen. Ich würde es behalten, ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Und die Miniaturen sind wirklich sweet, so da hat man, die gehen so ein bisschen in dieses hier Grimms Wälder, weißt du, hier so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste so eigentlich der Part kommen,
und so,
wo du
so
sagst, Grimms Wälder hast du ja einfach gekauft, beziehungsweise hast es dir, glaube ich, bei der Spieloffensive oder so gezogen, weil du ja die Miniaturen so geil fandest und die unbedingt bemalen wolltest. Bekommen wir jetzt ein Cactustown-Bemalprojekt?
Never ever, dafür fand er es nicht gut genug.
Also, Digga, das wäre wirklich so ein Ding. Das passt so genau in diese Sparte, auch dieses Programmierspiel mit dieser Katze, was die Katrin mir netterweise.
Quirky Circuit.
Quirky Circuit, so. Das passt da irgendwie ganz gut rein und wäre eine Möglichkeit, das mal zu bemalen. Ich werde es mir dieses Projekt jetzt nicht irgendwie auf dem Zettel schreiben, aber es wird eh nicht ausziehen. Ich werde es halt eben behalten und vielleicht irgendwann mal, wenn ich alt und klapprig bin, dann werde ich mir das halt eben snibbeln.
Mit zittrigen Händen will er das Ding bemalen. Okay,
gut. Okay, willst du jetzt machen oder soll ich noch eins machen, Selçuk?
Du kannst eins machen.
Ja, warte mal. Ich fange. Guck mal, jetzt hatte Digga kein Headset auf. Weißt du, jetzt wo ich eine Empfehlung aussprechen will, Alter. Digga, hörst du jetzt gerade zu?
Nein, tut er nicht. Meinst du, deine Empfehlung ist für den Papa oder was?
Ja, ich glaube, das könnte ihm auf jeden Fall schmecken. Bist wieder da, Stefan?
Ja, mein Kopfhörer ist ausgefallen, Digga. Ich kann es euch nur sagen, ey, das war der. Also ich habe mir ja vor, wann war es denn, mittlerweile 1,5 Jahre her, ein Mega-Setup gekauft, Digga. Und Chris hat mir dieses Headset empfohlen. Astro
A5. Ey, stopp, halt's Maul. Es ist das beste Headset, was es gibt.
Astro A5.
Du sitzt den ganzen Tag am Rechner. Den ganzen Tag. Und dann gehst du, nachdem du 8 Stunden Hand gespielt hast, mit leeren Kopfhörern in jedes Mal in den Podcast und beschwerst dich hier, dass es ein scheiß Headset ist. Nur weil du es nicht gesteuert kriegst, einfach mal zwischen das Headset mal zu laden, Alter. Normal, dass ein Akku-Headset nicht 30 Stunden am Stück hält.
Digga, das hängt auch tagsüber so oft am Kabel. Es ist gefühlt nie 2 Sterne, sondern es hat immer nur einen Stern. Der
Stefan, du sitzt, weil du den ganzen Tag am Rechner sitzt und hast immer
auf. Der Bügel ist scheiße, das Mikrofon ist scheiße. Was hat das Ding gekostet? Irgendwie 350 Euro, das ist geistesgestört, Digga. Ich würde dieses Headset niemals, Stefan, nie jemandem.
Dann kauf dir wieder ein Baumarkt-Headset. Ja, Astro, ich habe schon so viele Headsets in meinem Leben gehabt. Turtle Beach, Triton, ey, keine Ahnung, was da noch alles bei war. Ey, auf jeden Fall Astro A50 beste, Alter.
Ja, ich werde mir einfach
Könnt ihr Bayer Dynamics Headset für 1000 Euro kaufen?
Alter, ich sag's dir, mit dem Ding, ich denk so auch, oh, das ist ja voll nice und irgendwie alles drum dran. Aber wenn ich mit Markus zusammen gespielt habe, Alter, der hört da schon irgendwelche Leute bei Hand beispielsweise. Ich denk, hey, da ist doch keiner. Doch.
Markus Hirn ist einfach größer.
Ich werde mir auf jeden Fall auch so ein Bayer Dynamics Studio-Kopfhörer will ich beim nächsten Mal holen, weil das Mikrofon brauche ich eh nicht, Digga, zum Podcasten, weißt du?
Okay, heißt, war das jetzt die Empfehlung, Chris, das Headset?
Nein.
Also, das war so eine Empfehlung von Chris, Leute. Deswegen, bei Empfehlung von Chris muss man vorsichtig sein.
Ich habe tatsächlich, also einer der Neuheiten, die ich gespielt habe, habe ich letztes Wochenende gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ich habe, glaube ich, irgendwo auf Instagram ein Foto gesehen oder so, habe mir das daraufhin besorgt. Ist ein von Board and Dice, glaube ich, von dem Verlag, und das Game heißt Books of Time. Und ja, ist im Groben ein Engine-Builder, aber, und jetzt kommt's, ich finde den Kniff richtig abgefahren geil. Das Ding kommt mit 20, glaube ich, Ringbuch, so klein, also ihr kennt ja diese Ringbuch-Dinger, die man so aufklackt, wo man so Seiten reinpackt, ne, wie in so einem Ordner halt. Mhm. Aber kommt in klein. Und dann musst du erstmal ein bisschen was auspüppeln, bla bla bla. Und dann hast du quasi verschiedene farbige Ordner. Du hast einen blauen, einen roten, einen grünen und einen gelben, glaube ich. So. Und machst dann quasi die Front, die Buchrückseite und die Buchvorderseite machst dann quasi schon mal in diese Ringbuchordner. Und dann kommt in jeden dieser Ringbücher auch eine Karte rein. So. Und dann klappst du das vor dir auf und hast dann da quasi deine Buchauslage. So. Und das Ding ist halt ein Engine-Builder und du kannst halt unter anderem immer neue Seiten für deine Bücher kaufen. Da gibt's dann immer unten ein kleines Kästchen. Und wenn du dir eine Seite kaufst, dann kannst du dir zum Beispiel hier das und das kriegst du dann sofort. Du hast aber vor dir noch eine dicke, du kannst aus dieser Kartenauslage wie bei dem Deckbilder kaufen und hast dann vor dir selber eine Kartenauslage. Die Karten verschieben sich nach rechts und werden dann in Anführungsstrichen immer günstiger. Gibt zwei verschiedene Ressourcen, die du zahlen musst für diese Seiten. Was du dann aber machst, ist, du versuchst halt dann, du baust halt diese Buchseiten in deine Bücher rein. So. Und was du halt machen kannst, anstatt dir Buchseiten zu kaufen oder Buchseiten in dein Buch zu packen, kannst du auch einfach Aktionen triggern. Und was du dann immer machst, ist, du hast ja diese aufgeklappten Bücher da, du darfst dann immer von einem deiner Bücher die linke Buchseite triggern und die rechte Buchseite triggern und dann klappst du wieder, dann blätterst du quasi um. So. Und du versuchst dann, du musst dann so ein bisschen überlegen, ey, was machst du? Weil wenn du zum Beispiel am Ende, wenn du die letzten beiden Buchseiten getriggert hast, dann musst du durchblättern wieder komplett nach vorne und kriegst von jeder Buchseite wieder diesen Bonus. Das heißt, du versuchst ein bisschen zu gucken, ja, okay, pass auf, in dem Buch schreite ich so und so vor, in dem Buch schreite ich so und so vor und hast halt immer so ein paar interessante Entscheidungen zu treffen, weil du hast auch verschiedene Endgame-Scoring-Mechanismen, für was du collecten musst. In dem einen Buch musst du auf die Symbole gehen, in dem einen Buch musst du darauf gehen und so. Ey, ich kann euch nicht erklären, was, aber es hatte durchgehend so eine richtige... Kennt ihr das, wenn ihr so Games zockt und ihr habt, das ist so nicht richtig Bauchkribbeln, aber ihr habt die ganze Zeit so ein nices Feeling beim Zocken und es war immer geil, so neue Dinger in seine Bücher zu packen und irgendwie die Aktion zu trinken und das Buch weiter zu blättern und irgendwie, es war, ey, keine Ahnung, also ich kann es nicht mal erklären. Es ist halt am Ende des Tages ein Standard Engine Building Game, so Set Collection Game, aber dieser Kniff, dass diese ganzen Karten, die du kaufst, gelocht sind und dass das halt Buchseiten sind und die dann quasi immer durch deine Bücher ballerst mit deinen Aktionen. Also bei mir hat's auf jeden Fall alle Knöpfe gedrückt. Ich kann euch nicht sagen, was das war, aber ey, ja, Books of Time.
Mich hat das Design von dem Spiel auch schon angesprochen, Selçuk und ich. Wir haben das letztes Jahr vor der Spiel, als wir uns auf die Spiel vorbereitet haben und in den Streams jede Woche Dienstag, was wir auch dieses Jahr wieder machen werden, vor der Spiel alles die Neuerscheinungen durchgucken. Und da haben wir das auch letztes Jahr schon entdeckt und da hat mir das Design auch schon extrem irgendwie nice gefallen. Ist mal irgendwie so ein kleines bisschen was anders so, aber ich hätte halt gedacht, dass es halt so ein x-beliebiges Spiel ist. Hätte mir aber auch vorstellen können, dass es so in die Richtung geht, wie du halt eben sagst, dass das die ganze so ein wohliges, nices, jetzt denke ich mir das, noch da die Seite ich jetzt glaub, da rein oder die andere auch das, Seite so.
Das, was du gesagt, ich glaube, es ist auch so ein x-beliebiges Game, scheinbar vielleicht auch für, aber bei mir hat es auf jeden Fall trotzdem alle Knöpfe gedrückt.
Ja, will ich auf jeden Fall zocken, Digga, noch.
Ja, aber jetzt kommt ein Aber. Ich glaube, das ist so ein Ding, was am geilsten zu zweit ist oder eventuell noch zu dritt, weil es verändert sich nicht groß. Es ist halt nicht sehr konfrontativ. Es ist schon so ein bisschen, Anführungsstrichen, macht so jeder sein Süppchen. Du kannst den anderen ein bisschen was wegkaufen und so. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was mit steigender Spielerzahl einfach nur länger dauert, weißt du?
Ja, was macht okay, jetzt stellt sich aber das muss ja nicht schlecht sein, wenn alle anderen, wenn alle Spaß haben am Tisch halt eben so, ne?
Ja, okay, ja, kann auch sein. Aber also es hat auf jeden Fall Knöpfe gedrückt.
Jetzt stellt sich die Frage, ist es ein smarter Kniff oder ist es einfach nur das Gimmick,
was das, ich so ja, nee, es ist sehen. Genau, das dachte ich erst, es ist aber genau doch das Smarte, weil dieses, dass du halt, weil du kannst ja, du triggerst ja jedes Mal diese Doppelseite, das heißt, es, du musst schon genau checken, wann du was machst, weil manche Aktionen musst du bezahlen, bei manchen Aktionen kriegst du was, du hast auch immer so ein fortschreitendes Buch, was in der Mitte liegt, von denen alle die Aktion nutzen können und du musst halt immer so einen Überblick behalten und gerade, du kannst auch zu jeder Zeit sagen, ey, ich möchte das als Aktion, ich möchte das Buch zurückblättern, weil dann kriegst du ja wieder alle Ressourcen, also diese Bonusressourcen auf diesen Seiten und du hast halt schon immer so ein paar interessante Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie, ja, dann gibt's ja auch noch mal so ich habe zum Beispiel diese Endgame-Scoring-Karten noch nicht mit reingebracht, weil ich mir dachte, erstmal das Game so zocken, damit du nicht komplett irgendwie erstmal hops genommen wirst.
Damit Chris nicht sich von so einem seichten Kenner-Game direkt hops nehmen lässt, lass mal die Endsiegpunkt-Karten weg.
Naja, aber, also,
ey, für das erste Spiel empfehlen wir euch folgenden Startaufbau. Die Texte in den blauen Feldern könnt ihr bei eurem ersten Spiel ignorieren. Sie werden nur in der fortgeschritteneren Variante benötigt. Die könnt ihr spielen, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal gespielt habt.
Also nochmal Books of Time. Also für mich, ne, ich würde jetzt nicht sagen, ist eine klare Kaufempfehlung, aber ey, sollte jeder mal ausprobieren, wenn ihr die Chance dazu habt. Mir hat es auf jeden Fall ordentlich Spaß gemacht. Ich kann direkt noch eins dranhängen. Es kam bei mir ein Kickstarter an, den ich auch vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren gebacken habe, weil ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Und da war so ein Ding, wo ich den ausgepackt habe und auch so die Jahre danach war immer so, warum habe ich das Ding eigentlich gebacken? Ich habe irgendwie so, kennt ihr so, manchmal backt man was so aus dem guten Feeling heraus und denkt sich so, hä, das passt so gar nicht zu dir eigentlich. Aber Co-Lab kam an, also Laboratorium und Co. Ich glaube einfach, wir sind da mit mehreren, wir teilen uns quasi mit mehreren Wissenschaftlern ein Labor, deswegen Co-Lab. Ihr habt so ein dickes, ich sag jetzt mal Rondell, wo ihr sechs verschiedene Labore habt, mit so Türmen in der Mitte. Da stehen dann quasi eure Minions auf diesen Türmen, das sind so Monster mit so Custom Dice drin. So. Im Endeffekt hast du aber recht, ich habe auch mit Spielmatten, hast du so eine riesige Spielmatte mit einem 5x5 Raster. Und du baust dir sozusagen, sage ich es mal entfernterweise, baust du dir ein Raster auf wie bei Erde. Also es ist halt wie Erde ungefähr. So, es gibt aber 3 verschiedene Kartenrückseiten. Es gibt einmal Maschinen, die du bauen kannst. Wenn du die baust, kommen die mit einem Hebel aus Holz draufgestellt. Und immer wenn du benachbart zu diesen Karten was baust, dann darfst du den Hebel umlegen und die triggern. Dann gibt's noch Minion-Karten. Das sind so extra so deine Minions, die da rumlaufen mit den, die haben auch immer so spezielle Fähigkeiten. Und es gibt Trankkarten. Die Trankkarten muss aber durch verschiedene Aktionen erstmal Tränke auf diese Karten packen und dann immer, je nachdem, wie stark die Karte ist, so und so viele Tränke von deinen Karten runterballern, damit du die Effekte zünden kannst. So. Aber wie machst du das? Du hast ja diese verschiedenen Kammern. Die haben alle verschiedene Aktionen. Und du musst, wenn du eine Aktion machst, entweder einen Minion placen. Wenn du keinen mehr hast, musst du eins zurücknehmen. Und darfst dann immer da, wo der Minion stand, die zugehörige Aktion machen. Und wenn du einen Minion reinbringst, musst du den immer mit so einem Custom Dice oben drauf geplaced reinbringen. Denn wenn du deinen Worker, also deinen Laborant, irgendwo reinstellst, da sind ja rechts und links daneben die Türme. Und alle Minions, die da draufstehen, geben dir die Ressourcen, die diese Custom Dice anzeigen. Das heißt, damit kannst du arbeiten und mit den Dice, die du in deinem Pool hast. Und dann versuchst du halt immer, gewisse Ressourcen zu ernten oder halt neue Karten in dein Grid einzubauen. Und versuchst dann durch das Einbauen immer verschiedene Trigger rauszuballern, auch so wie bei Erde, verschiedene Siegpunkte zu triggern. Das Ding ist aber auch wie ein Deckbilder, denn alle Würfel, die du verbraucht hast, die kommen in dein Friedhofschälchen. Und aber wenn du irgendwann gar nichts mehr machen kannst und dann passt, dann kannst du alle deine Würfel wieder rausholen. Das ist irgendwie so, ey, keine Ahnung, das drückt halt viele Knöpfe. Das ist halt wie so ein doppelt so aufgebohrtes Erde, aber halt irgendwie viel fancier. Ja, keine Ahnung, ist aber mega interessant. Also Co-Lab. Ich kann jetzt noch nicht final was dazu sagen, weil kam ein Kumpel bei, wir haben es nicht gestern geschafft, eine ganze Runde zu spielen, weil es noch ein bisschen spät wurde. Und es zahlt zu zweit, glaube ich, sogar länger dauert, als wenn du es mit mehreren Spielern spielst, denn umso mehr Spieler reinkommen, desto mehr Ressourcen sind quasi auch durch diese Minions auf den Türmen. Und umso mehr Ressourcen auf den Türmen sind, umso eher kannst du ja krasse Karten bauen, weil einfach mehr Ressourcen. Das heißt, du brauchst weniger eigene Ressourcen im Pool, denn du darfst ja von allen Minions, die da auf dem Feld stehen, auch immer quasi die Würfel benutzen. Aber also der erste Eindruck ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Hat mir echt auch echt gut gefallen. Aber wie gesagt, muss ich nochmal die ganze Partie zocken mit Endgame-Storing und vollem Grid. Und war jetzt beim ersten Mal doch, obwohl das, ich dachte, es ist ein lightes Game, war aber dann doch beim ersten Eindruck jetzt doch schon ein bisschen, muss man doch schon ein paar mit mehr Sachen achten. Also offenbar interessant gewesen. Ja, das erstmal zu meinen.
Das Game, über was ich noch reden wollte vom Digga-Wochenende, war oder ist Dominus Species
Marine, genau. Ja, oder Marine.
Ist ja nochmal so ein Sequel zu dem bestehenden Dominant Species und sie haben versucht, das Game sozusagen ein bisschen kompakter zu machen, ein bisschen haben sie was, kleine Tweaks haben sie verändert, sodass es halt ein bisschen schneller gehen soll, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem Dominant Species, du versuchst halt mit deinen Tieren dich an die Landschaft beziehungsweise an die Umgebung anzupassen. Du versuchst Dominanzen irgendwo zu bekommen und dadurch in diesem neuen Game bekommst du aber statt, also ich roll mal ganz so zurück, bei Dominant Species programmierst du per Action Selection die komplette Runde. Jeder setzt seine Dudes irgendwo rein. Danach wird alles durchgespielt. Die Runde wird abgeräumt, es wird eine neue Runde gestartet, jeder fängt wieder an von neuem zu programmieren sozusagen auf einem großen Tableau, was auf dem zentralen Board ist. Bei diesen Dominant Species ist es so, du hast das gleiche auch auf der rechten Seite in einer anderen Anordnung. Jetzt ist die Anordnung so gemacht, dass sozusagen die starken Aktionen eher unten sind und die eher weakeren Aktionen eher oben sind. Das heißt, du versuchst relativ früh die unteren Aktionen irgendwie zu catchen, damit du richtig starke Aktionen machen kannst. Aber das Blöde ist, sobald du einen Arbeiter irgendwo, beziehungsweise einen von deinen Pawns oder diese Einsatzdinger sozusagen da reinsetzt, kannst du keine Aktion machen, die vorangehend ist. Das heißt, du kannst keine Aktion machen, die weiter oben ist. Deswegen überlegst du dir immer, okay, um die Runde so gut wie möglich auszuschöpfen, fange ich von oben an und nehme mir die Aktion von oben nach unten, bis ich zur letzten Aktion komme und das Ganze refreshe. Denn bei dem Spiel ist es so, sobald du einen deiner Arbeiter dort eingesetzt hast, führst du die Aktion sofort aus. Das ist der große Unterschied bei dem Spiel. Was aber noch dazu kommt, ist, das hat mich ein bisschen an bei Viticulture an diese Mama und Papa Erweiterung war das, glaube ich, oder sowas erinnert. Da gab es doch diese zeitreisenden Arbeiter.
Ja, das ist genau. Die Mama und Papa Erweiterung ist einfach nur die Startkarten, die dir.
Ah nee, sorry, wie aber die weißt du,
Special Startressourcen. Du meinst die Sonderworker?
Ja, das meine ich nicht. Ja. Ich meine diese Sonderworker, wo du einfach in der Zeit zurückreisen konntest. Und hier ist es so, dass wenn du die Dominanz irgendwo hast, kriegst du für die, ich glaube, das war mit der Dominanz, kriegst du für diese Ressource, die du da sozusagen dominierst, bekommst du den extra weißen Worker, der sozusagen diese Ressource aufgeklebt hat, und den kannst du jetzt in der Zeit reisen lassen, indem du sagst, du kannst auch Aktionen nehmen, die weiter oben sind. Das ist sozusagen dein Special Worker, mit dem du halt immer wieder, wo du halt sagen kannst, ich will zwar die untere starke Aktion machen, aber ich kann noch oben die andere Aktion machen, die ich danach noch als Priorität 2 nehme. Ja, spielt sich im Großen und Ganzen, das komplette Game spielt sich fast 1:1 wie Dominant Species in der Grundversion, nur dass es halt ein bisschen flotter geht, aber durch dieses sofort Aktion ausführen, zack, 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 immer wieder neu refreshen, hast du natürlich auch nicht mehr, jeder ist in der gleichen Runde, sondern du bist sozusagen asymmetrisch unterwegs. Wenn du refresh, kann es sein, dass der eine seinen zweiten Worker gerade legt und du bist sozusagen erst refreshed, kommst dann wieder wie mit so einem Deckbuilder erst mit deinen frischen Karten wieder rein. Und das macht es ein bisschen swingy. Also das heißt, es passieren Sachen auf der Map, die Aktionskarten, die du ja bei Dominant Species auch hast, die sind schon sehr, die machen, haben sehr viel Impact. Dadurch passieren Sachen auf der Map, wo du dann denkst, okay, eigentlich ist es nicht mehr so gut planbar, wie es in der alten Version. Das Game ging innerhalb von 3 Stunden, wir haben zu viert gespielt, Julian, Dima Lutz Höfer, ich sag mal, Dima Lutz. Lutz, Dima Höfer.
Falls er noch, wer es ist. Hopp, du Bastard.
Genau, Marlon. Julian, Marlon und beide haben mitgezockt. Wir waren zu viert. Das ist auch die maximale Spielanzahl bei dem Game. Es geht nicht mehr bis zu 6 Spieler. Und ja, wir haben 3 Stunden gezockt. Es hat Bock gemacht. Aber irgendwie nach dem Spiel war es so, ja, war es jetzt besser als die erste Version? Ich weiß nicht. Es war zwar ein bisschen schneller vorbei, aber besser weiß ich nicht. Und deswegen habe ich nach dem Spiel gleich gesagt, irgendwie die nächste Zeit muss ich das Grundspiel beziehungsweise die erste Version noch mal auf den Tisch bringen. Ich bin mal gespannt, ob meine Gruppe überhaupt noch Bock auf das Game hat, weil das Game ist ja schon wirklich sehr lang und ist halt wie so ein gefühlt, Alter, das ist so ein 4-5 Stunden Klopper. Aber ich finde, es macht halt Bock. Ich weiß aber nicht, ob es meiner Gruppe noch Bock macht. Es kann also sein, dass Dominus Species ja auch bei mir theoretisch ausziehen könnte. Es ist ja nicht kein Spiel, was mir
krass... Auf dem Meeple-Porn-Ebay-Kanal demnächst.
Ja, genau. Das ist ja kein Game, das mir jetzt so richtig krass am Herzen liegt, aber es macht mir halt Bock. Ja, ich muss auf jeden Fall mal die alte Version noch mal spielen und mal gucken, wie es ist. Aber die Marine-Version fand ich ganz cool. Ist jetzt aber kein Ding, wo ich sagen würde, Leute, steigt um. Oder wenn ihr euch eine Version holt, holt ich auf jeden Fall die. Es ist halt so ein spezielles Spiel, allgemein Dominus Species, da muss man einfach mal mitgespielt haben. Damit man entscheiden kann,
ob es... Zu kaufen,
also das kannst du nicht einfach so kaufen.
Übelst schäbig auch und super, ich würde auch sagen, super schwer auf den Tisch zu bringen. Da brauchst du schon echt eine Gruppe, für die Bock drauf hat. Das ist kein normales Brettspiel, würde ich jetzt mal sagen.
Nee, es ist schon sehr speziell, das stimmt schon, ja.
Aber ist schon
fett. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, ist schon fett, muss man sagen. Also, du findest auch kein Game, was gefühlt so ist.
Nee, das stimmt schon.
Das ist schon sehr unique. Nicht
einzigartig, ja, das finde ich
auch. Ja. Genau. Das war so das Ding. Ein Game noch, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, was ich heute auch nochmal gepostet habe. Der Olli bringt aufs Digger-Wochenende ein Stichspiel mit. Du denkst dir, meine Fresse, ist halt wieder ein Stichspiel. Irgendein Stichspiel. Und dann packt das aus und jeder denkt sich so, hä, was, japanische Zeichen, dies, das, Ananas. Aber auf der Schachtel steht ganz fett Schadenfreude. Ich sehe, hä, was ist das für ein Game? Auf der Rückseite, also überall ist irgendwie irgendwelche japanischen Schriften, aber auf dem Spiel steht Schadenfreude. Ist ein japanisches Stichspiel von einem japanischen Autor, der sich, ich habe mal geguckt, der Typ nennt sich CTR. Also übelst der, keine Ahnung, der, weil ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Wicked.
Ist auf jeden Fall undercover unterwegs, hat das Game designt und es ist ein sehr besonderes Stichspiel. Ich habe heute schon drüber geschrieben, ich habe auch die Regeln so ein bisschen zusammengefasst. Ich will nur abschließend dazu sagen, dass ich dieses Game, nachdem ich das dort gezockt habe, ich glaube insgesamt habe ich am Digga-Wochenende, ich glaube 4 oder 5 Partien gezockt. Und es hat jedes Mal gebockt.
Aber jetzt musst du auch nochmal für die Podcast-Story noch was erzählen. Ich habe deinen Scheiß auch nicht gelesen.
Ja, ja, okay. Wie soll ich zusammenfassen? Es ist ein Stichspiel. Es ist halt wirklich nichts irgendwie Atemberaubendes, wo du sagst, boah, krass, was passiert da und so. Du hast halt in dem Game hast du eine andere Kartenkonstellation, wie es normalerweise in es sind nicht diese standardmäßigen 52 Karten, sondern du hast halt die Karten 1 bis 9 und jede von jeder Kartenfarbe, es gibt insgesamt 4 Kartenfarben, gibt es auch -1, -2 und -3. So, dann gibt es noch 2 Joker-Karten, das ist die 10 und die 0. So, jetzt teilst du jedem Spieler, du teilst sozusagen das komplette Kartendeck aus. Es kann sein, dass bei verschiedenen Spielerkonstellationen auch Karten einfach rausfliegen, weil die nicht im Spiel mitspielen dann in der Runde. Und dann hast du deine komplette Kartenhand auf der Hand, die deine komplette Hand ist, die du jetzt diese Runde ausspielst. So, und dann wird ganz normal stichspielmäßig Farbe ausgespielt und du musst Farbe folgen. Aber bei dem Game ist es so, dass nicht der die größte Karte spielt, den Stich nimmt, sondern der zweithöchste den Stich nimmt. Jetzt denkst du dir, ja, voll aufgesetzt, einfach der zweithöchste holt den Stich. Ja, jetzt kommt aber dazu, dass du in dem Game versuchst, so nah wie möglich an 40 Punkte ranzukommen, beziehungsweise 40 Punkte zu erreichen, aber du versuchst, die 40 Punkte niemals zu überschreiten. Denn wenn du in diesem Spiel nach einer kompletten Stichrunde, wo die Wertung passiert, 40 Punkte erreicht hast, oder mehr als 40 Punkte erreicht hast, endet das Spiel sofort und du hast verloren. Und alle anderen werden gewertet. So, wie kommst du aber zu Punkten? Jede Runde spielst du ja deine Karten aus und danach wird der Stich aufgewertet. Und dann guckst du halt, wer hat diesen Stich gewonnen, wer hat die zweithöchste Karte. Die zweithöchste Karte nimmt sich die Karte, die er gespielt hat, und alle Fremdfarben, die da liegen. Weil wenn du der Farbe nicht folgen kannst, spielst du ja irgendeine andere Karte. Das heißt, du nimmst dir dann zum Beispiel, wenn rot ausgespielt wurde, nimmst du dir deine rote 9, die du gespielt hast, weil, nicht die rote 9, sondern die rote 9 ist ja die höchste Karte in dem Fall. Du spielst zum Beispiel die rote 2 und einer hat die rote 6 gespielt, also bist du irgendwie zweithöchster, weil die anderen waren zwei Fremdfarben. Jetzt nimmst du die rote 2 vor dich hin und jetzt nimmst du diese zwei Fremdfarben noch dazu und diese Karten legst du vor dir aus. Und jetzt liegen die da als potenzielle Punkte, weil die Runde geht weiter. Es wird wieder neuer Stich gespielt, es wird wieder das gleiche gemacht.
Dann immer wenn du nicht bedienen kannst, die Fremdfarben reinzumogeln, um dem anderen seinen Punktestack zu...
So, genau. Oder du guckst das, weil du versuchst dich in der Punktezahl irgendwo später einzupendeln, weil du willst ja die meisten Punkte haben, aber du willst nicht die meisten Punkte haben, du willst sozusagen die zweitmeisten Punkte haben, weil derjenige, der die 40 überschreitet, hat ja verloren. Das heißt, du bist der unter dem. So, also, was machst du dann in der Runde? Du hast deine Karten so vor dir liegen, du spielst weiter und weiter. Und dann gibt's halt diese Möglichkeiten, dass du deine Punkte auch verringerst. Denn wenn du Karten nimmst, die die gleiche Zahl haben wie deine Karte, die du schon genommen hast, negieren die sich und die Karte wird rausgeworfen, die wird eliminiert, aus dem Spiel geworfen und du hast dann nur noch die Punkte da liegen, die du hast. Und so tastest du dich langsam an diese 40 Punkte ran, versuchst aber niemals zu weit voranzuschreiten, weil es kann sein, dass du in einer Runde so gefüttert wirst, dass du einfach aus dem Spiel fliegst. Und diese dauerhafte, diese Tension, die da ist, irgendwie dieses, es ist dauerhaft, du denkst dir, boah, ist die Runde jetzt, ist es vielleicht schon das Ende? Alter, ist jetzt vielleicht die Runde vorbei? Ist jetzt vielleicht das Spiel schon vorbei? Und die ganze Zeit hast du dieses Ding und es macht echt Bock. Aber jetzt kommt's. Fucking Game ist so schwer zu bekommen, dass der Olli mal wieder in seiner fucking Krabbelkiste irgendwas mitgenommen hat, wo du denkst, Olli, wo kriegt man das her? Ja, hab ich mal von irgendeinem super Stichspielmarkt mitgenommen, weil ich mag Stichspiele und es gibt extra Shops für Stichspiele und da gibt's ganz viele Stichspiele und die kennt man hier heutzutage gar nicht und so. Und ich denke mir, ja, okay, wo kriege ich das jetzt her? Ja, ich weiß es nicht. Und dann sitze ich da, Digger-Wochenende, Seljuk am Handy, Stichspiel suchen. Hab irgendwann mal Google-Seite 847, japanische Seite gefunden, musste über Google-Übersetzer das Ganze, die ganze Zeit hin und her übersetzen und hab das Game dann in Japan bestellt und hab einen scheiß Heidenpreis dafür bezahlt. Ich habe für das kleine Minigame da insgesamt inklusive Einfuhr und Versandkosten allem drum und dran 35 Euro hingelegt für ein kleines Kartenspiel. Aber es ist halt irgendwie was sehr Besonderes. Und es macht halt mega Bock. Es ist ja nicht so, dass ich das Game einmal gezockt habe, sondern ich habe mehrere Partien schon gezockt. Und jetzt am Wochenende haben wir es zusammengezockt, haben dabei noch ein bisschen was getrunken gehabt. Und es waren auch zwei komplette Nichtspieler mit dabei. Die haben das Game innerhalb von der ersten Runde, die ausgeteilt wurde, gerafft. Und es hat einfach Bock gemacht. Also das Game ist meiner Meinung nach so ein Ding. Schade, dass es nicht hierzulande da ist, Alter. Es ist wirklich ein richtig smartes Stichspiel. Wir sollten uns mal in Verbindung setzen.
Machen wir.
Schauen wir mal, was wird.
Ja, Markus denkt sich jetzt nur, oh mein Gott, was machen Sie? Sie ziehen, es geht schon wieder noch ein Side-Project. Was soll schon anbrennen? Diesmal sind ja nur Punkte mit Karten. Das kann ja nicht so schwierig sein. So
das kann ja nicht Ding, so schwierig
das
sein.
Das pressen wir nebenher nochmal aus dem Arsch.
Aber was ich Japaner gelernt habe von Olli, dass die Asiaten stichspielmäßig da irgendwie Welten voraus sind und da Dinger entwickeln, von denen wir keine Ahnung haben. Und hierzulande wird immer nur Schafkopf gespielt.
Ja, so ist es halt eben. Die ganzen Schafe. Die spielen halt Schafkopf.
Ist so.
Okay, vielleicht noch ein Ding. Zuletzt hier für die heutige Folge. Dann ist, glaube ich, auch ganz gut. Dann haben wir fett Brettspiel-Content gemacht. Chris hatte letztes Jahr auf der Messe ja erzählt, dass er so ein Game gesehen hat mit einer großen Scheibe. Und das war drehbar und Plexiglas und alles kann und alles dark und rote Schrift und die Rede ist von Dark Omen und ich hatte jetzt das Glück, der Gamefound geht, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen geht die Kampagne los, Anfang Mai irgendwann geht die los, dass die Jungs da gewesen sind, der Lukas und der Errol zusammen und wir haben deren Game hier quasi gezockt, der Alex ist noch dabei gewesen und da würde ich euch gerne einfach jetzt mal kurz von berichten. Nee, mein Bruder doch nicht, Digga. Der ist mit nach 300 Stunden Gloomhaven haben wir den so ausgebrannt, Alter. Der ist ab und zu auf eine Runde Fabelsaft noch dabei. Das war's, Alter. Und mein Bruder ist für nichts mehr.
Der nicht, Bucky oder
nicht,
was?
Nichts mehr zu erreichen, so halt eben so. Genau. Und, okay. Stellt euch vor, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, also ich finde erstmal, es sieht sehr, sehr nice aus. Es gibt so ein paar Weirdos, so, wieder so, wirklich so absolut grundlos sagen, ey, das Spiel, das sieht ja nur beige aus, Digga, Alter. Keine Ahnung, also ich finde nicht, dass es nur beige aussieht. Fand es aber trotzdem lustig, dass die Leute das wieder gesagt haben. Ich konnte mich dann wieder ganz gut da so reinfühlen, wie das so sein muss, so wenn du ein Game releast, wo du 4 Jahre eigenständig dran arbeitest und alles irgendwie reinfließt und dann kommt halt irgendein Spacken ums Eck und halt so wie wir es halt eben auch manchmal Sachen behauptet, irgendwas, was den Jungs da quasi in der Seele so ein bisschen wehgetan hat, habe ich so ein bisschen mitgefühlt, auf jeden Fall auch. Und dann haben die das Ding aufgebaut, Digga. Das Ding ist, wie sagt man es, quadruple layered, also 4-Layer-Board mit Plexiglas-Scheiben, 2 Layer, obendrauf Papptoken, austauschbar, so ein Board so zum Zusammenstecken, alles doppelseitig, ein riesiges Ding, also opulent as fuck sieht es auf dem Tisch aus. Und wir zocken dann kooperativ, jeder so eine Guffelheldengruppe, wie man das schon auch so, war es nicht bei Tainted Grail auch so dass wir das Meet der dritten Wahl irgendwie so ein bisschen sind, so also wir sind wirklich absolute Standardtypen und die Götter haben es nicht gut mit uns gemeint. Es gibt so ein Runensystem mit so einem Beutel, wo du so geile so Runen wirfst und jeder Rune ist eine bestimmte Fähigkeit zugeordnet, so eine Karte, und die suchst du aus diesem Deck dann raus und das sind dann irgendwelche meistens halt eben irgendwelche Handicaps, die du dann entsprechend hast, wie ich das stumpfe Schwert von meinem Großvater beispielsweise nur dabei hatte, was halt eben einfach stumpf 0 Schaden gemacht hat. Das heißt, ich musste einfach nur immer mit meiner Stärke versuchen, extra Schaden zu machen, weil das Schwert so stumpf war, um was zu machen. Und das ging also sehr, sehr nice. Dadurch hast du eine riesen Varianz, dass deine Charaktere sich irgendwie alle ganz, ganz anders sind. So, bei jedem Mal. Das sorgt natürlich für einen niceen Wiederspielreiz. Dann denkst du, jetzt kann ich endlich loszocken. Du zockst das Game über 4 Kapitel. Das ist wie so eine Kampagne gestrickt. Aber du zockst halt so Einzelszenarien, sogenannte Omen. Und du zockst dann immer 4 oder 5 Omen und dann kommt quasi so ein Endboss. Und dann hast du ein Kapitel quasi beendet. Den ganzen Progress, den du mit deinem Helden machst, den nimmst du natürlich das ganze Spiel halt irgendwie mit. Dann denke ich, okay, jeder hat seinen Charakter bekommen. Kriege ich denn jetzt hier eigentlich auch ein bisschen Startloot oder sowas halt eben so? Ja, es geht jetzt gleich los, Digga. Dann geht das erste Omen los, Alter. Sie haben für die Omen-Karten super nice Story sich geschrieben. Der Errol als New Yorker, Digga, Alter. Er ist, keine Ahnung, Alter, schauspielermäßig, Junge, was... Wir haben den ganzen Abend haben wir nur geschrien am Tisch. Es war so witzig, weil es ist dann nicht so, dass jeder sein Zeug zusammengeteilt hat. Nein, es gibt wie bei Dungeons Dragons über die Omen-Karte am Anfang im Prolog so eine kleine Minigeschichte, wie man sich kennenlernt. Und dann trifft man irgendwie eine alte Hexe und die teilt euch das Zeug zu und ihr müsst um alles gamblen. Es gibt überall so kleine Minigames, die ihr mit euren, jeder hat 5D6, die ihr dann so Blackjack-mäßig wird hier mal gezockt und so. Dann wird halt eben 3-mal gezockt, wer hier Startgeld quasi bekommt, so halt eben so. Und so Push-Your-Luck-mäßig einen hier und einen da raushauen. Sorgt natürlich für eine unheimliche Gaudi, bist du total aufgeheizt, wenn es dann nach einer halben Stunde Character-Building losgeht und würfelst darum, wer jetzt erst seine Waffe aus dem Stapel aussuchen darf und so. Dann kommt da dieses Kooperative wieder natürlich ins Spiel, wo du natürlich dann trotzdem immer auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist, weil jeder von uns ja so ein Krüppel erstmal spielt, gerade insbesondere am Anfang so, da ist ja jedes kleine bisschen Vorteil ist auf jeden Fall eben wichtig. Und dann zockst halt so ein Omen und dann hat's mich so ein bisschen erinnert, wie dieses Game, Chris, was du hattest mit diesem Turm in der Mitte, der so blinkt. The Dark Tower, genau. So vom Spielgefühl habe ich das so ein bisschen an das erinnert, weil du dich übers Spielbrett bewegst und musst dann da irgendwelche Missions irgendwie auch machen. Wir hatten so eine Tower Defense, dann hast du irgendwann so Pickup und Deliver, Search and Rescue, haben sich jede Menge verschiedenen Sachen einfallen lassen. Und dadurch, dass es in jeder Stufe auch 9 Omen gibt und nur 5 gezockt werden, halt eben wisst ihr auch nie, in welche Reihenfolge und welche überhaupt kommen und so, dass man sich da so nicht so ganz so geil drauf vorbereiten kann. Ja, und dann musst du halt eben versuchen, das Beste halt eben dann da raus zu pressen und das irgendwie zu machen. Ist ein bisschen Racing-Game-Charakter, weil du hast, der Tag ist halt eben in 3 Viertel unterteilt und du hast immer 6 Aktionen und im Grunde genommen kann jeder gleichzeitig irgendwie was hantieren, aber du musst dich schon halt eben absprechen, weil wenn du deine 6 Aktionen gemacht hast, musst du erst warten, bis alle anderen nachgezogen sind auf der Uhr, bis dann ins nächste Ding es weitergeht. Dann kommt natürlich die Hälfte des Tages nachts, die Monster werden stärker, die kriegen irgendwelche Special Special Effects, es gibt Monster, die du von verschiedenen Leveln von diesem Stapel ziehst. Du kannst Dungeons erkunden, wo du reingehst, wo du push your luck mäßig dich nach unten dribbelst, Digga, und dann so heftig mit der Fackel, Digga. Ich habe meine Fackel, Junge, die brannte nur noch ein klitzekleines Stück, der letzte kleine Funken war nur noch dran und dann sehe ich es endlich. Ich musste einen Vierer-Pasch musste ich zusammenwürfeln. Ich hatte diverse Tries, Alter. Und jedes Mal, wenn ich meine Fackel ein kleines Stück niederrollte, durfte ich nochmal rollen. Dann habe ich eiskalt 4 Fünfen gehabt, Alter, und dann sehe ich ihn, Alter. Die Golden Bracelets sehe ich am Ende des Tunnels, Alter, wie sie da liegen, Alter, und ich freue mich schon wie Sau, Digga, und dann kommt dieser Geist um die Ecke, Alter, und er ist Level 2 und er ist so ultra mighty, Alter, und ich denke mir, oh nein, Digga, ich musste, dann habe ihm noch einen mitgegeben und bin dann aus dieser Höhle geflohen und ja, diese Bracelets, ich habe sie nie getragen, aber ich habe sie zumindest mal gesehen. Aber das ist das Gute bei solchen Viechern, ihr könnt euch auch zusammentun, kostet natürlich alles wieder mehr Aktionspunkte, mit denen ihr haushalten müsst. Ihr könnt eure Angriffe boosten, indem ihr so Moralpunkte ausgebt, was ihr auf ist übelst wichtige Ressource, Lebenspunkte gibt's, Gold, ihr könnt euch Sachen shoppen in den 2 Städten, die es da gibt. Und warum ist das Board quadruple layered? Weil du quasi auch so eine Boardphase hast, und so eine Schicksalsphase, da wird gewürfelt und diese Layer werden dann verstellt, halt, was weiß ich, das eine Board geht dann 6 Felder Richtung Uhrzeigersinn, drehst du an diesem Hebel halt eben, und weil das ganze Board so, wie sagt man, gestanzt ist halt eben, sind da drunter dann schwarze oder weiße Linien, das heißt, das ist halt eben dieses Böse, was wie so beim verrückten Labyrinth mäßig wie so Mauern quasi so darstellt, wo du auch nur mit extra Moral wieder drüber springen kannst. Wenn es racingmäßig hingeht, ist natürlich richtig mies. Du kannst es dann aber auch wieder durch irgendwelche Opfer an irgendwelchen Altaren auch dann manipulieren und so. Und das.
Aber du kannst nicht voraussehen, wie die. Du weißt also nicht, da kannst du nicht sagen, okay, Leute, nächste Runde wird da auf jeden Fall eine Wand sein.
Nein, Digga, du weißt gar nicht, was kommt. Das heißt, du bist die ganze Zeit bist auch im Hustle halt eben unterwegs. Und es hat super lange gedauert. Was heißt super lange gedauert? Ich glaube, wir haben 4 Stunden gezockt mit Prolog. 2 Omen haben wir gezockt, Charaktererstellung mit Essen und alles dabei. Das ging schon. Es ist auf jeden Fall ein abendfüllendes Spiel. Es hat, obwohl es irgendwie trotz so basic irgendwie sich anfühlt, Charakter erstellen, ne, irgendwie alles kommt einem so vertraut vor, das trägt natürlich auch dazu bei, dass du nur 5 Minuten Regelerklärung im Grunde genommen hat, entweder loszocken kannst. Es hat es noch ein bisschen geslowt, dass es auf Englisch noch gewesen ist. Es gibt auch eine komplett deutsche Version natürlich, dann bei Gamefound auch. Ich fand es sehr charmant, dass es nicht so, obwohl die Jungs auch, man merkt, sie haben einen sehr geilen Autor auch am Start, der das da macht in ihrer Gang. Sie haben gute Connections zu Oathsworn beispielsweise und die haben auch ein Fable für geile Geschichten, aber ich bin auch sehr dankbar, dass es nicht Wall of Text einfach ist. Es gibt halt eben eine Omen-Karte, die ist dann so groß wie so eine Tarot-Karte, oben ist Artwork drauf und unten Spielaufbau, Flavor, Outcome, das und das halt eben. Ihr habt nicht irgendwelche Bücher, wo ihr drin rumwälzen müsst und Textlücken suchen und machen und hier und so. War wirklich, wir haben echt einen tollen Abend damit gehabt, so, der mir immer gut in Erinnerung bleiben wird. Für jemand, der jetzt nur Hardcore-Euro ist, der keinen Bock hat auf ein bisschen Dice-Rolling und Dice-Manipulating und so, für den wird es wahrscheinlich nix sein. Also wenn du zu Hause nur Uwe Rosenbergs halt eben hast, ja, und Herr der Ringe hast du auch nie gesehen, ja, dann ist das Ding wahrscheinlich halt eben nix. Aber es ist wieder mal beachtlich, was sich so Jungs von so einem, also sie werden auch in dem Video, wir haben ein Video dazu gemacht auf YouTube, das wird dann noch kommen, wie sich das entwickelt hat und wie sie sich zusammengefunden haben und so. Dieser Spirit, der da reingeflossen ist, Digga. Und wie viel Kohle die da bisher schon reingepumpt haben, Digga. Da ist quasi nichts mit unseren
Investoren. Von wie viel Kohle reden wir ungefähr?
Wir reden schon extrem viel, viel Kohle im Vorfeld. Ohne, also alleine diese
Prototypen. Ungefähr.
Dann eine sie wollten auch mit Ludofakt beispielsweise zusammenarbeiten, so, aber Ludofakt war nicht in der Lage, quasi das ganze Spielmaterial mit diesen Plexiglas-Boards und so weiter und so fort, das konnten die alles nicht bereitstellen, sozusagen, halt nicht im Angebot. Haben sich dann irgendwie doch noch später gemeldet und wollten das dann doch irgendwie machen, so, keine Ahnung. Spannende Story, Leute. Ich habe viel Spaß mit dem Game gehabt. Schaut euch auf jeden Fall auf Gamefound gerne mal an. Wenn euch das zusagt, dann ja, könnt ihr euch ja mal überlegen, ob euch so eine Art von Game vielleicht noch fehlt oder auf jeden Fall dann passen, wenn ihr nur der Uwe Rosenberg Sandalenträger seid. Ja, ich glaube, ich würde sagen, das war's dann.
Ja, hat er. Dark Omen.
Dark Omen. So viele Leute, die es jetzt nicht. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Dark Omen. Irgendwann, ja, auf Dingens.
Ja, ich würde sagen. Ja, schade. Ich wäre gern dabei gewesen, aber das war einfach zu spontan, Alter. Ich wusste nicht, ob du es auch erst so spontan wusstest, aber.
Ja, das war wieder voll der Hustle, Alter, weil er aus Hamburg kam und der andere kam aus der Schweiz und dann sich hier in Erkelenz irgendwo zu treffen, dass es für beide dann irgendwie auch beruflich halt eben dann so passte und alles, das war tausendmal verschoben und ja, aber super lustige Dudes auch, also könnte ich auf jeden Fall auf das Video freuen, so, ne? So, in dem Sinne, Leute, das war Donnerstags Meeple-Porn, Folge 201, ohne Daniel, hoffentlich nächste Woche wieder mit am Start, wenn er sich von der Verkostung von dem Hirsebrei erholt hat. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Support, Leute. Und denkt dran, 1 Euro in das Sparschwein, es dauert nicht mehr so lange, 25 Euro für die nächste Unfinished Business Expansion. Da wird es demnächst noch für euch vielleicht schon mal wieder ein bisschen was geleakt zu sehen geben. Deswegen folgt uns auf allen Kanälen, BoardGameDigger Instagram, Meeple-Porn Instagram und schreibt uns Rezensionen, damit Selçuk besser lesen kann. In dem Sinne, Kuss auf die Nuss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Peace, Leute.
Eieiei. So.
Boah, gar keinen Bock jetzt weiter.
Ah, fuck, ich habe noch was vergessen. Ich muss noch kurz, ja, ich habe noch eine Einsendung. Ich bin der Scheitern hat mich quasi bedroht. Ich musste seine scheiß Einsendung noch abspielen, die er zu Folge 200 geschickt hat. Er hat eben im Chat...
Ja, so mal, Daniel wird es niemals packen.
Dann lass uns doch nächste Folge alle Vergessenen abspielen.
Ey, Scheitern, komm, pass auf. Auf Bruderbasis lässt du es dem Stefan jetzt durchgehen, weil ich weiß ganz genau, was passieren wird. Wir haben uns jetzt verabschiedet. Daniel wird genau an diese Stelle skippen und dann wird er sagen, hier ist der Podcast vorbei und dann ist es sogar noch schlimmer. Stefan wird das Ding ein zweites Mal abspielen.
Ich hatte mit Stefan eh gesagt, ich glaube, du Stefan
ist nicht nur eine. Also ich drücke jetzt drauf und Daniel, ich habe es eben auch schon umgewandelt in MP3, ich habe es schon hochgeladen in die Cloud für Daniel, ich habe einen Ordner gemacht, da ist es drin. Wenn ich jetzt drauf drücke, ist es, ich habe es nicht angehört, ist es worse, dass ohne dass wir es überhaupt benennen, einfach vor die nächste Folge einfach davor klatschen. Ist das worst?
Oder dahinter? Dahinter ist scheiße, weil da verabschieden wir uns, aber vor die nächste Folge. Wir entscheiden, indem wir es jetzt anhören.
Soll ich jetzt drauf drücken?
Ja, drück.
Okay, ich drück drauf.